After you, the ruling on the field stands.
Attention.
Hey, it's a perfect night for football. Perfect night for football.
Attention.
Das sind die Sofa-Quarterbacks mit der Sportradio360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert vier Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special Team Coaches den Umpires entgegenschleudern.
Still not in and now in for the touchdown, no flags. Unbelievable.
Und hier ist der Mann, der Tim Tebow persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin.
Let's go! We gotta go to work!
Sportrad 360, die Sofa Quarterbacks College Football Woche 2. Und ja, wir haben gedacht, wir müssen mal hier ein bisschen durchmischen. Es soll ja auch Erfolgsgeschichten bei den Sofa Quarterbacks geben. Und so ist deshalb nicht nur Jan Wegwert dabei von Triple Option. Hallo Jan.
Moin Moin, schöne Grüße aus Belgien. Und die einzige entscheidende Frage ist heute, are you gonna sing?
Sal Mieter von SportEagle TV. Sal, are you gonna sing?
Yay Orange, yay White, yay Longhorns, fight, fight, fight. And we're embracing the hate. Welcome everybody. Servus and hook'em.
Ja, jetzt bin ich ja fast schon enttäuscht. Aber gut.
Dass die Eyes of Texas nicht kamen, die sind doch nicht mehr, die sind doch nicht mehr politisch korrekt, oder?
Seit wann ist das für Cell relevant?
That's at the end of the game and end of the podcast.
Okay, na dann. Das Ende kann ja nicht schnell genug kommen dann. Ne? So, gut. Dann schauen wir, was Woche 2 passiert ist in der großen Welt des Footballs, im College Football. In den USA, Freitag und Samstag waren jetzt nicht so die packenden Matchup. Louisville verprügelt Murray State 56-0. Indiana verprügelt Indiana State 41-7. Kansas schlägt Illinois 34-23. Das wird Jan beruhigt haben. Illinois damit nicht mehr der ganz große Big Ten-Favorit.
Nee, das ist richtig, aber das waren sie eigentlich auch vorher nicht unbedingt, auch nicht mal mehr in der Big Ten West. Das erste Spiel war ja auch schon sehr, sehr harzig, da haben sie mit viel Glück gegen Toledo gewonnen. Ich habe mir das Spiel angeguckt und muss sagen, das, was Kansas da gemacht hat, hat mir sehr gut gefallen. Das Spiel ist ja viel, viel deutlicher gewesen, als es dann ausgegangen ist. Kansas hat 34-7 geführt und es danach ein bisschen ruhiger angehen lassen. Bei Kansas war Jalen Daniels zurück, deren Starting Quarterback, und der hat, wirklich sehr, sehr gut gespielt, war sehr beweglich, hat sich auch viel aus dem Druck der Line von Illinois, die ja so ein bisschen die Stärke ist, mit Newton und Randolph hat er sich befreien können. Und insgesamt war das wirklich eine toll anzusehende Offense, die Lance Leipold, der ehemalige Bulls-Headcoach, da kreiert hat. Wie die Skillplayer in Space schieben, wie viel Moving Parts allgemein bei den Plays vor dem Play, Pre-Snap danach ist, Crosser, Mesh, schnell immer auch irgendwo noch ein Outlet. Das war wirklich, wirklich stark, und gerade gegen eine Man- und Off-Man-orientierte Defense waren diese Routenkombinationen halt wirklich, wirklich großartig, und man hat einfach viele Spieler eingebunden. Später kamen die Runner dann auch besser ins Spiel noch. Devin Neal ist einfach ein fantastischer Spieler, über den viel zu wenig geredet wird. Die Defense hat überzeugt, die hat die Eliner nicht rennen lassen, die hat Druck auf Altmaier ausgeübt mit einer wirklich guten Edge-Rusher-Gruppe. Das war insgesamt eine richtig, richtig gute Leistung von Kansas, sollten sie darauf aufbauen können. Bei Illinois, ja, die Secondary ist halt gerupft worden durch die Draft. Das war abzusehen. Ich hätte mir ein bisschen mehr von der Front gewünscht, und die sollten halt Altmaier mehr rennen lassen, den Quarterback. Das ist so ein bisschen das eine, was in der Offense vielleicht den X-Faktor bietet. Aber da ist vielleicht ein Jahr jetzt einfach mal so ein bisschen Wiederaufbau angesagt, womöglich.
Okay, also so viel zum Geschehen am Freitag und Donnerstag und Freitag. Und dann gehen wir in den Samstag. Georgia weiterhin ohne wirkliche Schwierigkeiten. Ball State 45-3. Number 2 Michigan gegen UNLV 35-7. Und dann kommen wir, ja, vielleicht sogar zum Topspiel des letzten Wochenendes. Und da war Alabama beteiligt, da war Texas beteiligt. Und Texas setzt sich bei Alabama durch mit 34-24. Sal is Texas back.
Okay, I will answer the question in two ways. First, as a fan, yes, I'm very, very happy. I haven't felt this way since the Sugar Bowl win against Georgia. Ellinger, after the game, said Texas is back. And, of course, I hated that from the first time it came back or the first time it was mentioned. This is why I can't listen to Tessitore anymore. but the game was awesome. And it, like I said, I haven't been this happy since that day. And then maybe before that, not since the Sugar Bowl, the Rose Bowl wins from 05-06. So it was a great game for me to watch as a fan. The drop passes, the great defensive stops, the interceptions, but we couldn't get into the end zone. And I was watching the Pat McAfee field pass view for the first half or the first 2.5 quarters. And they were reacting like fans were. And they were talking to McConaughey. McConaughey was talking like a fan. And we were all in it. We were all suckered in there. And then, of course, Alabama came back. And that's what you want in a game. It shouldn't be that easy. And it should be entertaining, but you still should come out the win. And I switched away from the McAfee view. And the way the team came back and didn't wilt. And that's something that I believe Sarkisian was mentioning even last year or going into before the embrace the hate. We need to learn to finish, and they delivered on that. So as a fan, I got to see that. I got to see them destroy Alabama. If it wasn't for Bryce Young's play last year, they should have beat them last year. I can't say that that would have changed the whole trajectory of the season, but it was wonderful. I enjoyed it. I'm still enjoying it. Thank you for having me back on, first of all, guys. And it was great. Now, as a SoFa QB college football expert that you're paying me to do.
Millions.
Yeah. I just signed the new contract. That's the reason why I was missing the first for week zero.
Name,
one.
Image, and likeness. We had to work on the likeness.
The so-called Sal holdout.
Yeah, it was the transfer portal papers didn't come through. So, is Texas back? And that's a great question. The thing is, of course, I would love to as a fan, and that's where my first part. But the second part is, let's see. There's a full season to go. And I'm sure we'll be talking about Colorado. Is Colorado back? That could be a good question. Or is Deion for real? Is Coach Prime for real? There's got some games there. So let's just focus on Texas. There are some games that even after beating Oklahoma last year, just humiliating them, they lost so many one-score games. This game on Saturday, and speaking as an expert, showed that Texas learned how to finish. They learned how to step in. Now, the one thing that I may have posted in our personal thing, the last thing I'll say is this, and it answers the question, what if? What if Colt McCoy stayed in for four quarters? What if Queen Evers got to stay in for four quarters? The answer is Texas would have won, because what we saw yesterday at the beginning of the game was – it reminded me of how the Rose Bowl game started in 2010. It reminded me about last year. Texas was up for the challenge. And I give some credit to Alabama. They are the game that everyone circles on their calendar. And we've been circling that game, and we circled the SEC to join the SEC to play games like this. So as we're not there yet, this is our chance to be in the spotlight. We're trying to get back there. So the team played well in both those games. They just couldn't finish because they didn't have their quarterback. And you can also say Quinn, he wasn't the same after the injury and he struggled. But here he was. They kept talking about how they see a different one. They see a different leader. They see everything. He's now fit and everything. All good. But I just think that he was able to take the confidence, the lesson learned from last year, and taking the confidence into the season. And you saw someone that could lead Texas to winning those close games, whether or not it leads to a national championship game, whether it leads to a CFP, I don't know yet. We won't know. I'm waiting for everyone to, come down after the next close loss to TCU or Kansas State, and maybe even Oklahoma. But at this point right now, the way Texas played shows that they've got talent. Sarkisian's on the right path. So we're on the right path, Nikolai. Not we're back, we're on the right path. That's my answer.
Also, man ist wieder auf dem richtigen Weg. Jan, Texas, die 4 Minuten vor der ersten Halbzeit 13-3 geführt haben. Dann verkürzt Alabama auf 13-6 mit dem Halbzeitpfiff. 13-9, kurz vor Ende des dritten Quarters, 13-16. Dann denkt man sich vielleicht, und dann aber Texas back-to-back marschieren ganz schnell übers Feld, machen den Touchdown zur Führung, Interception und den nächsten Touchdown hinterher. Und im Grunde genommen 1,5 Minuten nach dem Führungstouchdown von Alabama ist es wieder ein Two-Score-Game für Texas. Also die haben nicht den Kopf in den Sand gesteckt, sondern haben sofort wieder alles gerade gerückt. Das fand ich schon beeindruckend.
Okay, dann rede ich jetzt erst über das Spiel und dann über Sal's Take. Das können wir gerne so rum machen. Ich wollte erst auf Sal, aber das verschiebe ich nach hinten. Das ist hat Zeit, da geht es um andere Dinge. Ja, vor allem hatte man ja in der ersten Halbzeit so ein bisschen das Gefühl, dass es genauso läuft wie im vergangenen Jahr. In der ersten Halbzeit war Texas meiner Meinung nach schon klar besser, aber halt massig Chancen vergeben. Ne? Also dieser Drop von Xavier Worthy an der Goal-Line war wohl die krasseste. Das war ja für mich einfach ein Gimme-Touchdown. Alabama hatte Probleme mit der Offense. Diese üble Interception von Jalen Milroe, als er da den, das war ja sowieso spannend, da hat der Jahdae Barron den Safe, den eigentlich Nickel Safety, den Nickel DB übersehen, der aber outside gespielt hat in dem Moment, weil Texas DBs sind konsequent getravelt mit ihren Gegnern. Da hat Burton, der eigentliche Outside Receiver, Slot gespielt und dann ist eben der Outside Corner mit reingegangen. Und wer da wirklich vorne der kurzen Zone bleibt und vor die Outroute vom Slot Receiver, der eben in dem Moment Burton war, jumped, das war stark gespielt. Aber natürlich darfst du den Ball da nicht werfen. Und da muss ich zugeben, jetzt kommt ein ganz kurzer Schulterklopfer. Ihr wisst, ich lobe mich gerne selber. Jetzt tue ich es nämlich auch mal ausgiebig. Nein, ihr wisst eigentlich auch, mit meinen Spekulationen und Tipps liege ich sehr oft daneben. Das gehört irgendwie dazu. Dieses Mal war es so, im Preview habe ich geschrieben, wenn ich Texas wäre, kann man nachlesen, steht da alles genauso drin, würde ich auf den Pass setzen und insbesondere die beiden Safeties attackieren. Und da nochmal besonders Caleb Downs, super talentiert, aber eben unerfahren, True Freshman, gerade aus der Highschool raus. Und habe vorgeschlagen sogar das Passkonzept, nämlich das Yankee-Konzept. Von der einen Seite wird ein Deep In gelaufen und von der anderen Seite ein Skinny Post. Wenn der Safety kommt normalerweise runter auf den Deep In, will den verteidigen, hinter ihm läuft der Post halt rein. Gerade wenn man eben mit 2 Safety spielt, ist es ein super klassischer Cover-4-Beater. Zu aggressive Safeties beißen auf den Crosser. Und dahinter kannst du dann eben den Post versenken. Und genau dieses Konzept, was ich da vorgeschlagen habe, haben die Longhorns dann gelaufen bei dem Touchdown von Worthy zum 10-3. Nachher haben sie es nochmal ähnlich gespielt, beide von derselben Seite bei dem Touchdown von A.D. Mitchell. Das fand ich einfach witzig, dass sie genau das sich offensichtlich auch überlegt haben. Nur 10-3, 13-3, wie du es gerade gesagt hast, Nicola, Bama kommt mit dem letzten Treffer der Halbzeit zurück zum Field Goal 6-13 und ich dachte zur Halbzeit, Alabama muss nach dem Spielverlauf bisher zufrieden sein, dass sie nur einen Touchdown zurücklegen. Ist noch alles drin. Und dann plätscherte die zweite Halbzeit ja wieder vor sich hin. Die Defenses waren erst am Drücker. Bama macht das Field Goal zum 9-13. Dann gibt es ein paar Punts. Dann lässt Texas halt das Field Goal liegen. Übrigens Bert Auburn, der muss eigentlich jedes Jahr gegen Alabama spielen. Einfach der beste Kickername gegen Alabama. Nur muss er die Dinger dann auch verwandeln vielleicht. Und man hatte das Gefühl eigentlich, dass Texas Defense Alabamas Offense im Griff hatte und dann vergeben sie ja dieses Fourth and Two noch in der Hälfte von Alabama, was wohlgemerkt wirklich ein sensationelles Play von Dallas Turner von dem Edge von Bama war, der erkennt, was passiert, wohin es gehen soll, wechselt vor dem Snap die Seite gerade noch so und macht dann den Tackle gegen den Running Back. Das war wirklich, wirklich bockstark. Nur, wenn du das Spiel so knapp lässt, dann passiert halt das und natürlich hat Alabama insgesamt die Qualität. Da kommt der eine gute Deep Ball von Milroe an auf Jermaine Burton, das steht 16-13 und da dachte ich wirklich in dem Moment, ist es schon wieder soweit, kann sich Alabama wieder retten. Und da in dem
Moment, wie oft habe ich den Film schon gesehen, ne? Die 105. Version.
Genau, und vor allem in den letzten Jahren, wo Alabama immer mal wieder einen Hänger drin hat, wo das Team nicht mehr ganz so dominant auftritt, wie vielleicht noch vor 5 Jahren, vor 4 Jahren, wo man das Gefühl hatte, okay, da braucht es halt dann eine Offense wie die von Trevor Lawrence oder die von Joe Burrow, aber sonst haben sie die Dinger normalerweise, mit der einen oder anderen Ausnahme hier oder da im Griff, das haben sie ja nicht mehr so stark. Es gibt immer mal wieder einen Wackler. Und meistens retten sie sich irgendwie. Aber da, finde ich, da hat sich dann wirklich die Qualität der Longhorns Offense gezeigt, wie Quinn Ewers heiß lief. auch das hatte ich im Preview angesprochen, ich würde auf den Tight End gehen, ich würde auf Jatavion Sanders gehen. Der ist, der ist halt einfach ein sehr gutes Mismatch durch seine Athletik. Das haben sie ausgenutzt. Dann beim Touchdown auf Eddie Mitchell wieder die unerfahrenen Safeties ausgenutzt, den sie ein bisschen nach vorne gelockt haben. Und dann eben die entscheidende Szene, du hast angesprochen, diese üble Interception von Milrow, die er telegrafiert, der Return geht bis an die 5, ein Play später steht es halt 27-16, Two-Score-Game, dem ist Alabama dann hinterhergelaufen, sie kamen ja nochmal ran, aber Ewers blieb halt wirklich poised, der hat wirklich sein Ding locker runtergespielt, von daher Respekt an Texas, gibt's nichts, und Respekt insbesondere an diese Offense. Nur, und vielleicht sei mir der Gedanke noch gestattet, natürlich hängt sich bei Alabama nach dem, was sie vorher an Quarterbacks hatten, ja, nach Hurts, obwohl der auch viel Kritik bekommen hat, nach Tua, nach Mac Jones und jetzt natürlich insbesondere nach Bryce Young, hängt sich natürlich viel an Jalen Milroe auf, an seinen beiden dicken Böcken. Und die haben natürlich entscheidend auch fürs Spiel, klar. Aber ich glaube schon, dass die Probleme ein bisschen tiefer reichen. Was auffällig war, Texas D-Line hat Alabamas O-Line dominiert. Milroe hat halt wirklich oft wenig Zeit gehabt. Der stand sehr schnell unter Druck. Und auf der anderen Seite, Texas O-Line war ebenfalls richtig stark. Die hat Bama's Pass Rush, Dallas Turner, Braswell, den haben sie ziemlich an die Leine gelegt. Und auch die, auch den Interior Pass Rush, die Line. Ab und zu kommen die blitzt Saban ja, wenn er irgendwie merkt, dass nichts geht, dann blitzt auch mal mit den Inside-Backern. Das hat alles nicht funktioniert. Das heißt, Texas hat die Trenches kontrolliert, was man gegen Alabama selten tut oder selten getan hat in den vergangenen Jahren. Und ich muss auch sagen, in den letzten Jahren finde ich immer mal wieder, müsste sich Nick Saban über sein System Gedanken machen. Die Coverage hinten ist einfach anfällig. Er hat zwei talentierte Cornerbacks, er hat einen talentierten Star, also den Nickelback. Aber nicht zum ersten Mal gibt es Probleme bei tiefen Bällen. Das zieht sich ein bisschen wie ein roter Faden durch die letzten Jahre. Die Top-Quarterbacks haben das immer ausgenutzt, mit einem Joe Burrow oder so. Aber auch Hendon Hooker mit Tennessee. Georgia hat das etwas weniger mit Stetson Bennett ausgenutzt. Aber auch da gab es immer wieder Play, immer wieder tiefe Plays. Er hat umgestellt, er hat adjusted, er spielt mehr mit 2-Deep-Safeties, er spielt mehr Quarters, aber das hat nicht ganz die gewünschten Effekte gebracht. Und vielleicht sollte sich Nick Saban seine Defense nochmal insgesamt angucken, weil es ist ja immer so, das Spiel entwickelt sich weiter, Systeme entwickeln sich weiter und ganz so gut, wie das mal funktioniert, da tut es mittlerweile nicht mehr. Das war mein Take zum Spiel. Jetzt zwei Sachen, nein, eigentlich nur eine Sache, die andere lasse ich weg. Lieber Sal, Colt McCoy hat eine Sekunde geschenkt bekommen im Big 12 Championship Game, die er nicht verdient hatte. Natürlich hätte er gegen Alabama nie und nimmer gewonnen. Der hatte sich noch unterm Bett versteckt, weil er Angst vor Damokong Su hatte. Darum ging er auch im nächsten Spiel so schnell raus. Niemals hätte Texas gegen Alabama gewonnen. Und die Frage nochmal ganz kurz, aber das erste Texas is back war doch mit Tyrone Swoops als Quarterback, oder?
Ja.
Ich glaube. Yes. Das zeigt ungefähr, wie weit Texas back ist. Das ist mein Take dazu.
Okay, so let me answer. Okay. We weren't talking about Texas, Nebraska, and I actually admitted to you, for some reason, after a great campaign, and McCoy with a great career, maybe they were nervous. I don't know what it was, but that was the shittiest game I've seen him play, and yeah, they escaped. I completely agree, but I'm not talking about that game. I'm talking about the first few minutes, the first drive against Alabama. We came in confident. Okay, yes, we escaped Ndamukong Suh, who should have won the Heisman. I will still agree with you on this
day. Herman agrees with
me. Yeah, it was clear. Herman. Like I said, he almost took Nebraska into that championship game and almost won the championship, the Big 12 championship, and took him into... So you want any arguments from me on that? I completely agree. I still don't know how there was 1 second left. I still don't know. But they did. They won. So let's put that away. They made it to the Rose Bowl.
I was just kidding, man.
I know. I'm totally with you. But I'm actually really want to focus on the Rose Bowl game, because it's, you know, that was the pinnacle or the end, the beginning of the end for Mack Brown. And it sucks because, you know, if you think about what hurts me the most or what I look at, is they beat Georgia. And since that loss, look what Georgia has become. Look what Texas had to go through. And it sucks to, like you say, okay, this is a loss. This is a win that will bring recruits in and help build a program. I always talked about that before. You have to build a program. And the way Texas played on Saturday is what we haven't seen since that Georgia win. And in that game where you lose McCoy, you lose your star player. And I actually got insulted. Someone told me, I lost respect for Colt because if it ain't broken or not ripped off, he should still play. It's like his arm was dead. But either way, whether he broke his leg like or ripped his Achilles like Aaron Rodgers, we don't know. You know, we would always say, what if? And even last year, if Ewers did not get injured and Hudson Card didn't, you know. So that's what my point was. It kind of answered the what if. If any team, this is any team, if you have a quarterback against Alabama, and thank you for the analysis, the offensive line, the winning the game in the trenches.
Yes.
You're right. There was like no penalty. I mean, there was no usual false start Texas penalties. There's no safeties. There were like really no errors. But that comes and flows through the quarterback.
Except for the drops. But you're right. Yeah.
Yeah. Except for the drops. And that's the funny thing is that those guys, Worthy and what's his name now? The other quarterback, Jordan. No.
Mitchell. Yeah. The one from
not
Georgia.
Mitchell. The guy with the long hair, number 13. What was his name?
Jordan Whittington.
Yeah. Whittington. I was thinking Witter, but yeah, Whittington. They were the stars last year. They were the receivers, and every time they showed in slow motion, because it looked like an Alabama DB knocked it up. No, the balls hit their fingers. They should have been caught, but they won it, as you said, down 16-13. Boom, boom, defensive play, boom, touchdown, and then they were in. And I was like, holy cow, this is a different team. And even if they lost that game, the way that Texas responded, I would have been proud of, and it would have been a moral victory, and we would have said, okay, fine. But the win only, like you said, gets us on the right way, and I feel good about that.
Auf der anderen Seite bei Alabama gab es jetzt eine subtile Ansage von Saban. Man würde immer noch auf der Quarterback-Position schauen. If guys want security on their position, they need to play well. Wo steht Alabama? Jan, ist das dann ein Jahr des Umbruchs, wobei man bei Alabama ja immer aufpassen muss. Vorletztes Jahr war ja auch ein Jahr des Umbruchs.
Ja, schwer zu sagen. Also müssen wir nicht drüber reden, dass Jalen Milroe aktuell noch nicht das Level hat, das die Quarterbacks vorher hatten. Insbesondere eben im Passing, und das ist natürlich das große Problem. Heute geht's mehr darum. Heute spielt Alabama nicht mehr mit dem Verwalter-Quarterback. Und es ist aber auch so, er hat nicht mehr ganz die Klasse bei den Receivern, die Quarterbacks vorher hatten. Das gehört auch zur Geschichte dazu. Es ist nicht so, dass dauernd überall Separation ist. Und das Laufspiel ist zwar okay mit McClellan, aber eben auch nicht kein Worldbeater. Also sicherlich die größte oder die einfachste Möglichkeit ist sicherlich, die Quarterback-Position abzugraden. Nur haben sie halt das Problem gehabt, dass alle drei Quarterbacks, die sie haben, Milroe und Ty Simpson gehabt. Ty Simpson ist der hohe Recruit vom Jahr danach. Der eigentlich so ein bisschen als der Favorit galt, aber dann im Trainingscamp wohl sehr, sehr viele Turnovers hatte. Und wenn Nick Saban bei einer Sache besonders allergisch ist, wissen wir, das ist ein Turnover. Dann haben sie sich ja halt Buckner geholt, den Notre Dame Quarterback, der ja auch Tommy Rees, seinen neuen und alten OC, kennt. Nur ist der halt auch nicht unbedingt der Passer. Ist auch ein Dual Threat mehr mit Fokus aufs Laufspiel. Ich hatte vor der Saison so ein bisschen gemutmaßt, dass Alabama vielleicht back to the roots geht. Nicht back to the roots McElroy, McCarron, sondern back to the roots Hurts, oder auch Blake Sims, dass sie halt vielleicht so ein bisschen mehr den Running Quarterback featuren und mehr sozusagen auf ein Power-Run-Game setzen. Nur dazu ist Saban und ist Reese vielleicht auch nicht bereit. Das Spiel gab es vielleicht auch nicht in der Form her. Ich hätte auch, glaube ich, an Alabama Stelle ein bisschen die tiefen Pässe gesucht, einfach auch um diese Texas Cornerbacks zu testen, die vielleicht ein bisschen unproven sind, im Gegensatz zu vielen anderen Teilen der Defense. Aber also von daher, eine einfache Antwort fällt mir da schwer, weil das letztlich muss er entscheiden. Nimmt er den vielleicht talentierteren Passer Simpson rein? Nimmt er einen dezidierten Runner rein? Oder stellt das um mit Milroe und lässt den einfach mehr laufen, weil das kann er offensichtlich sehr gut? Übrigens, Sal, ganz kurz nur, weil es mir gerade einfällt, Punkt, den ich nicht genannt habe. Anthony Hill, der True Freshman Linebacker, war natürlich eine super Nummer, dass der zweimal diese Delayed Blitzes reinbringt und wichtige Sacks macht. Das heißt, Texas hat einfach auch viel Talent noch hinten dran, dass sie gar nicht starten lassen müssen, zumindest noch nicht, oder Spots starten lassen können. Ganz stark. Aber ja, Alabama ist noch nicht weg. Nein, müssen wir nicht drüber reden. Das ist eine ungemütliche Woche fürs Team. Das kennt man bei Nick Saban, dass dann vielleicht noch mal ein bisschen härter trainiert wird.
Mir tut South Florida leid, sage ich ganz ehrlich.
Ja, South Florida hat natürlich einfach ein ziemlich übles Los. Jetzt wäre natürlich so oder so ein übles Los gewesen, aber die werden wahrscheinlich jetzt auch, die werden nicht nur vom Score her verprügelt, sondern auch wahrscheinlich physisch ziemlich verprügelt. das ist nicht, ist, sagen wir mal so, könnte passieren. Das Ding ist, wenn man sich Alabamas Spiel lang, sie spielen halt nicht gegen Georgia, es sei denn im Championship-Game. Sie haben Ole Miss, das ist natürlich ein knackiger Gegner, auch vielleicht nicht ganz, eben gerade im Passing-Game, nicht ganz mit der Qualität vom letzten Jahr, wobei die neuen Receiver sich da gut gemacht haben bisher und einer kommt ja noch dazu. Sie haben natürlich Tennessee und LSU, aber das ist noch ein bisschen hin. Über A&M reden wir vielleicht später. Also es ist nicht so, dass dieser Spielplan unüberwindbar scheint.
Aber vielleicht nicht so souverän, wie wir es kennen. Ja? Und nee, dementsprechend genau, sind dann da vielleicht ein paar mehr Stolpersteine.
Das ist richtig. Nur die gab es die letzten 2 Jahre, möchte ich sagen, auch. Nur da hat Bryce Young vieles kaschieren können. Auch vieles, was sonst in den Trenches bei Alabama dominant war, war eben nicht mehr ganz so dominant. Man hatte damit gerechnet, dass die O-Line dieses Jahr besser ist. Texas hat gezeigt, aber Texas hat natürlich auch eine monströse D-Line, auch eine monströse tiefe D-Line, die können rotieren und die Backups können trotzdem Pressure generieren und eben dann kommt dann noch jemand wie Anthony Hill rein. Wie gesagt, das andere, was mir ein bisschen Sorgen gemacht hat bei Alabama, kein Sack, kaum Pressure auf US. Die O-Line von Texas, das war eine Bombenleistung, muss man gar nicht drum herum reden. Auch ohne, dass sie jetzt natürlich die Backs haben. Wenn Texas jetzt noch Bijan und Roshan hätte, wenn die ein Jahr geblieben wären,
wow.
Das ist so ein bisschen der eine Punkt, der vielleicht da noch fehlt, damit das so eine Worldbeater-Offense ist.
Also, für die D-Line von Alabama galt, the line of Texas is upon you, aber ja, weil wir keine Preview gemacht hatten. Größte Konkurrenz in der SEC neben Georgia?
Fragst du mich?
Ja.
Das ist jetzt eine Frage, die mich überfordert. Ich mag keine Tippfragen.
Von den Spielstärken her. Wir wissen alle, von Jahr zu Jahr College Football ist ein bisschen schwierig, weil halt jedes Jahr einmal so der Draft quasi die obere Sahneschicht einmal abträgt. Ja? So, was kommt nach?
Na, das Problem ist, für mich ist Georgia, das hat jetzt nichts mit diesem Spiel zu tun, das war auch vorher so, das hatte ich im Down to Talk Preview genannt, für mich ist Georgia der haushohe Favorit, auch haushoch vor Alabama gewesen und in der SEC und da geht es im Grunde genommen zumindest aktuell, nach dem Stand, auch der jetzt nach 2,5 Spieltagen ist, nur darum, wer kriegt die Brotkrumen, wer darf gegen Georgia im Finale antreten. LSU hat sich einen Ausrutscher geleistet out of Conference, Alabama hat sich einen Ausrutscher geleistet out of Conference, das heißt, beide sind natürlich aber noch clean im Conference Slate. Ich tue mich schwer, auch immer noch gegen Alabama zu setzen, auch wenn ich die Probleme sehe, wären sie aktuell immer noch mein Kandidat auf den zweiten Platz in der SEC. Aber es ist eng. Es ist tagesformeng. Wenn Ole Miss richtig durchstartet, und das ist immer möglich, mit dieser Offense, immer möglich mit dem Lane Kiffin-Team, dann ist das gefährlich. Tennessee müssen wir nicht unterschätzen, auch wenn ich bei Joe Milton immer noch ein bisschen vorsichtig bin. Aber insgesamt muss man sagen, die SEC ist dieses Jahr im Gesamtkonstrukt, nicht was das Top-Team angeht, aber im Gesamtkonstrukt vielleicht die schlechteste SEC seit Jahren. Und ich würde momentan sagen, die qualitativ bessere Conference in der erweiterten Spitze ist die Big Ten.
Na gut, dass nächstes Jahr Texas und Oklahoma dann die SEC verstärken.
Das hast du gesagt.
Und dann lass...
If I may chime in on that. Of course... You know, and Saban was actually, I watched him as well just now on the McAfee show. I don't know why McAfee's all over ESPN. So he's along with Stephen A. Smith, it's just those two guys. But anyway, he had a good interview with Saban. And And I like what Saban said. This is what happens when you play a quality opponent in week one or week two. But that's the thing that, you know, where at the end of the end of their careers, we will say Saban. You know, we talk about that with Belichick. But let's focus on college football. Sweeney, Osborne, all those Mac Brown, all those legendary coaches. What separates them from all the other coaches who've had winning seasons or whatever? It's about their adjustments, not just in game, but how they go the season. Now, you're right, maybe, Jan, that it could be the weakest SEC, but you know, I'm looking at number 17, Ole Miss. I'm looking at number 11, Tennessee, 14, LSU. So they have one game before they start their SEC schedule. And it's open. It's, you know, it just means that they got a nice little a test. This is not Bryce Young. So what needs to happen between now and when they start their season, their SEC schedule, to make sure that they win those games? So everything is open. So how they decide to go from there. And, you know, Georgia's also playing with a new quarterback this year. So if Alabama and Georgia are able to go through the schedules and be number one in their divisions, they will play for the SEC championship game. And so then we'll forget about, in fact, it will help Texas. Of course, I'm rooting for Alabama to do that. As long as, of course, Texas wins. No, but, you know, what if, Texas, let's say they lose Oklahoma very close. You know, we don't want that same thing. I mean, remember, this whole CFP is because Texas lost to Texas Tech in a fluke game. And then they said, okay, how do we make sure that the Texases and the Alabamas and the Georgias and the Clemsons do not lose a chance for the national title because of one little slip up? And that was a classic game, and they lost it, fine. But it should not have cost the whole season. But anyway.
Crabtree!
Ich muss jedes Mal an dieses Spiel denken, wenn ich in einer bestimmten Hotelkette übernachte und die diese Crabtree-Produkte irgendwie haben als Seife. No. Ne? When your hands feel like they just beat Texas.
Yeah, exactly. Yeah, it's fine. So there's a chance for all the... Yeah, I'll finish my point. I'm sorry I'm going long, but I just think that it's not over for Alabama. I want them to win. I want them, and everybody wants Alabama, Georgia. Everyone wants the best teams in there. But of course, if a Tennessee goes undefeated and they beat Alabama in October, and they make it, and they beat Georgia, of course, too. Maybe Tennessee is a bad example. Maybe LSU, for example, tough loss to begin the season. It's not over. They can come back. They can beat Bama in November, and then they can be playing for the SEC championship game. So there's a lot of football to play. Yes, quarterback was their main thing, and as you said, all the different things, their defense, their offensive line, it needs to be fixed. But I think if there's one person who has the depth, the one person who has the acumen to do that, it's Nick Saban and, of course, Kirby Smart. But right now we're talking about Nick Saban. So that's my point.
Ich glaube nur, Georgia ist nicht ganz so abhängig von Quarterback, weil das Team insgesamt nochmal besser bestückt ist als Alabama. Aber der eine Punkt, ich glaube, die Playoffs haben sicherlich hat diese damalige Dreierkonstellation in der Big 12 South was damit zu tun gehabt zwischen Oklahoma, Texas und Texas Tech. Aber ich glaube auch sehr, sehr stark, dass man sich nicht nochmal ein Finale Alabama LSU als Rematch geben wollte. Das ist auch ein ganz entscheidender Treiber gewesen für die Playoffs. Anyway, lass uns mal vielleicht von den Crimson Tide weitergehen und glücklicherweise auch von Texas. Darüber wollen wir in den nächsten Wochen nichts hören.
Oder ja, wir können nur die wichtigen Spiele für Alabama im Spielplan. Übernächstes Wochenende kommt Ole Miss. Danach am 7. Oktober geht zu Texas A&M. Am 21. Oktober hat man Tennessee zu Gast. Dann eine Woche Pause. Die Woche drauf kommt LSU. Also die drei Spiele sind alles Heimspiele. Und dann Auburn, der Iron Bowl, wäre auswärts Thanksgiving. Das ist der Spielplan von Alabama. Und Texas hat jetzt erstmal Wyoming. Dann der wichtige Termin ist gegen Oklahoma am 7. Oktober. Und gegen Kansas State am 4. November, gegen TCU am 11. November. Und dann haben wir Thanksgiving gegen Texas Tech. Das also die großen Termine für Texas. Wir schauen weiter, was sonst so passiert ist. Und jetzt kommen ein paar Abreibungen. Also die Ergebnisse sind teilweise echt nicht schön. Florida State gegen Southern Miss 66-13. Ohio State gegen Youngstown State 35-7. USC gegen Stanford 56-10. Ist vielleicht gut, dass deren Wege sich trennen. Penn State gegen Delaware, 63-7. Ich bin gerade an der Grenze zwischen den zwei Bundesstaaten. Man scheint es hier, man scheint es in Delaware mit Fassung zu tragen. Also man kommt noch gut rüber. Washington schlägt Tulsa, 43-10. Tennessee, Austin Peay, 30-13. Dann.
Das war nicht so glorreich.
Ja, wollte gerade sagen, das.
Das stand im vierten Viertel noch 23-13. Also da hat Tennessee jetzt nicht den allerbesten Eindruck gemacht. Sollte man nicht zu hoch gewichten, aber. Ja, das, du musst ein FCS-Team wie Austin Peay halt wegputzen.
Und dann, Notre Dame gewinnt bei NC State 45-24. Das klingt souveräner, Jan.
Das klingt souveräner. Es gab einen kleinen Schreckmoment. Also eigentlich hatte Notre Dame das Spiel im Griff. Es gab einen kleinen Schreckmoment Ende des dritten, Anfang des vierten Viertels, wo NC State auf 7 Punkte rankam und Notre Dame, glaube ich, danach hat Sam Hartman einen Fumble verloren und dann haben sie aber gehalten und das Wolfpack hat Field Goal verkickt. Danach hat Brandon Armstrong 2 Interceptions geworfen und dann ging das Ganze doch noch deutlicher aus. Kurzer Schreckmoment, aber insgesamt muss man sagen, gefällt mir Notre Dame ganz gut. Das Run-Game ist richtig stark mit Audric Estime, der ist halt wirklich einer der Gewinner der ersten Wochen, würde ich sagen. Die haben ja schon das dritte Spiel jetzt durch. Die Defense, ja, wie gesagt, gab hier oder da jetzt ein kleines Problem, aber die haben halt einfach absolute Playmaker. Die Interception von Benjamin Morrison, von dem Cornerback, kann man sich gerne nochmal angucken. Das war absolut Textbook. Das ist sowieso ein kommender Star. Ich habe da gewisse Hoffnung, dass die oben eine Rolle spielen werden. Also jetzt nicht Hoffnung wegen Sympathie, sondern jetzt rein aus analytischer Sicht.
Okay, danach Baylor hatte Utah zu Gast. Utah gewinnt 20-13, Sal. Utah gewinnt also letzte Woche gegen Florida, jetzt gegen Out of Conference, gegen Baylor. Zumindest noch Out of Conference, das wird sich ja ändern. Aber Utah auf einem guten Weg, Sal, oder? Sal?
Yeah, you know, if there's one thing about leaving the Big 12 is missing out on the schedule. I think, you know, the Big 12 is, and I guess the Big 16 or whatever you want to call it.
No.
I'm sorry. I'm good at math. So, but anyway, and you already slipped up. I didn't want to correct you, but it's still the Big 16 or whatever you want to call it. But anyway,
is it the Pac 12 minus 10 for you?
It's a Pac 2, right? I mean, you know,
not so packed.
Not so packed. Yeah. The funny thing is, the Pac, whatever the Pacific Coast Conference is, has more teams in the top 25 than they do have in their own conference. I don't know if you guys saw that. So I find that really interesting. No, but you know, just back to the, I guess, let's just talk about that conference. You know, you saw the, you know, the matchups that are coming up, you know, Oklahoma, Cincinnati, and Houston, and TCU, I think they're going to be playing as well. That, you know, it's one of the things that's great about college football is the regionality. It's the, you know, the conference, you know, beating your conference opponents, and but yeah, no, Utah definitely in a good way. But I think Utah, I mean, I realized it when they were doing all the changes, they were in the the Pac-12 championship game for the last 2 years. So, you know, this is a good program that has gone under the radar, mainly because they're playing out there after dark and no one really sees them until championship Saturday, or when do they play on? Right before?
They play Friday night.
Yeah, they play Friday night. Okay, so people don't even see that either. So, you know, it's really a shame. But with everything that's going on, with all the changes, people are now looking at different teams. They're looking at different, you know, the intersectional matchups and future matchups. So Utah definitely on the way. And I think that, you know, right now, Colorado's living a dream season. Right now, Oregon State as well, 2-0. But we will see as the season goes on that Utah will once again be one of the top two teams in the Pac-12. And for them to now take on, you know, they're playing a big game this coming up this week. Beating Baylor. Okay, maybe not Baylor, but then look at their schedule after that. They got UCLA, Oregon State, USC, Oregon. So what I love about it is that they're going to be able to prove it on the field. And once they're in the Big 12, playing more time zone friendly and bigger matches going up that going forward, that this will be a team that people will take more seriously. And remember, the Pac, what was his name? Larry Scott, right? Looking for new teams, he had to go get Utah. Of course, he would rather have Texas and or Oklahoma and or A&M, but he had to go with Utah. Yeah, it's a regional school. It's in the same or in a similar time zone. It's in the mountain time zone. This could work, right? But it didn't work. But it did work for Utah. They were able to recruit, able to go to two championship games in a row, go to the Rose Bowl or whatever big bowl games they went to. And now, yeah, they're in a good position to play in the Big 12, soon to be the Big 16, and then go forward. And with one of the other things they said on the McAfee show was really good is that Alabama losing this game against Texas, they still have the CFP, not just an SEC championship, they still have the SEC. So Utah and all the teams that are moving into their new conferences can feel well building up. They see now what Dion, Coach Prime, is doing. They can find a way to get their team stronger that next season in a tougher conference, a tougher schedule, and with the more with a better opportunity to make a playoff. They are now seeing how this game is changing. I just hope that there's a few years of stability so that we can see teams growing up. But with money and with TV and all these things coming up, I think that we won't see stability in this game, but they can see now the way forward. A Utah, even a U of H, Houston, can see how that once they're in a good conference, they can get their way to the CFP discussion and not just always use your Alabama, Georgia, and Clemson every year, that they have no chance because it's always – oh, sorry, forget I said Clemson, Michigan, Ohio State. So those four teams are usually in the preseason favorites, but now the other teams can also dream about making in there with an expanded playoff and with the transfer portal.
Ich möchte nur kurz bei einem Punkt einhaken. Ich bin bei dir, dass Utah eine größere Chance hat im nächsten Jahr, aber das liegt vor allem eben an den erweiterten Playoffs. Ich würde eindeutig sagen, dass die Pac-12 in der aktuellen Verfassung, wie sie dieses Jahr spielt, die bessere Conference ist als die Big 12 ohne Texas und Oklahoma. Wir haben Washington, wir haben USC, wir haben Oregon, wir haben ein unangenehmes Oregon State, wir haben ein unangenehmes UCLA. Das toppt, würde ich sagen, das, was die Big 12 da bietet, mit von den beiden Blue Bloods ausgenommen, deutlich. Das ist der Vorteil, Utah ist nächstes Jahr einer der Favoriten in der Big 12. Da würde ich stark von ausgehen. That being said, dieses Spiel war fürchterlich. Ganz im Ernst, hat das jemand, das lief ja auch im deutschen Free TV. Das war ein unfassbares Gewürge, was auch ein bisschen daran lag, dass bei beiden Teams ja der Starting Quarterback fehlte. Cam Rising bei Utah und Blake Shapen bei Baylor. Bei Utah haben sich wieder die Backup-Quarterbacks, die haben ja zwei, das geteilt, Bryson Barnes, der eher passt, Nate Johnson, der eher läuft und Robertson, der Quarterback von Baylor, ist eigentlich aus der Mike Leach-Schule, davon hat man nicht so viel gesehen. Baylor hatte ja in der ersten Woche diese desaströse Spiel gegen Texas State, wo sie verloren haben, wo die Defense auch so richtig schlimm war. Dafür hat sie ganz gut gespielt. Utah hat den Ball lange nicht bewegen können, hat vielleicht auch ein bisschen sehr auf den Pass gesetzt. Ich meine, kann man verstehen, wenn Baylors Pass-Defense so eine Probleme mit einem Team wie Texas State hat, aber irgendwann hätte man es vielleicht ein bisschen ändern müssen und Baylor hat ja 13-3 geführt und hat dann angefangen, so ein bisschen mit Selbstzerstörung. Erst hat Semaya Warren einen Pick gefangen, den er wirklich nur einsammeln musste. Guter Corner bei Utah wieder. 6-13. Dann zwei Three and Outs. Die Bears konnten den Ball nicht mehr bewegen. Und dann hat sich Kyle Whittingham, der Headcoach von Utah, endlich entschieden, okay, ich setze auf den Dual Threat Quarterback. Ich setze auf Nate Johnson. Vorher hat meistens Barnes gespielt. Nur Barnes war hart ineffektiv, also wirklich hart ineffektiv. Ich habe seine Stats nicht parat. Nikola, du hast sie wahrscheinlich, kannst gucken. Das sieht, also der Statsheet sieht schon ziemlich scheiße aus. Und so hat er auch gespielt.
6 von 19 für 71 Yard und ein Pick. Average per Attempt 3,7 Yards, ja.
Ja, war nicht so doll. Genau, und in dem Moment, wo Johnson dann wirklich, der kam vorher immer für ein paar Plays rein, wo er dann wirklich gespielt hat, das ist ja echt oft so. Ich weiß nicht, das wird dir auch mal aufgefallen sein, Running Quarterbacks schaffen einfach mehr Raum fürs reguläre Laufspiel. JaQuinton Jackson hat mehr produziert plötzlich, der hat nachher richtig gute Sets gehabt. Jalen Glover, der Backup, der dann ein paar Mal reinkam, hat wichtige Plays gemacht. Und Johnson hat auch ein paar Pässe angebracht. Ich hatte es auch da einmal im Preview richtig gelegen. Pass auf die Slot-Receiver. Attackiert die Nickel-DBs, die waren das Problem bei Baylor. Und das haben sie dann am Ende gemacht. Die beiden Slots, Money Parks, Mikey Matthews, haben halt die wichtigen Bälle gefangen beim Touchdown-Drive zum 13-13. Und dann der Klassiker, die Fälle schwimmen fort, der Quarterback des Underdogs denkt sich, 13-13, jetzt muss ich was riskieren. Und dann kam der späte Pass über die Mitte, wirklich der absolute Killer und war genau wirklich genau so ein Killer. Cole Bishop, der Safety hat dann Danke gesagt und dann war halt auch irgendwie war der Drop so ein bisschen gelutscht. Und Glover, der den entscheidenden Touchdown gemacht hat, hat den auch noch so gemacht, dass er halt, war halt wenige Sekunden vor Schluss, dass er auch noch an der Endzone, an der Goal-Line entlang getanzt ist, bis dann der Defender ankam, damit er wirklich die allerletzte mögliche Sekunde noch von der Uhr nimmt. Ein Smart Play. Andere Teams haben nicht so smart agiert, dazu später mehr. Das war zu einer ähnlichen Zeit, darum hatte ich diese Parallele dann gleich im Kopf.
Okay, so viel also zu Utah bei Baylor. Oregon schlägt Texas Tech auswärts mit 38-30. Gibt es da irgendwas zu sagen?
Ich hab nicht so viel gesehen, erst am Ende. Von daher kann ich da keine wirklich qualifizierten Sachen zu sagen. Tyler Shuck, der ehemalige Ducks-Quarterback, spielt ja jetzt bei Texas Tech. Shuck the World. Nee, hat nicht geklappt.
Das war dann nix.
Das war dann nix. Vor allem, aber was ich nicht ganz verstanden habe, ich meine, Texas Tech war so ein bisschen so ein sexy Pick vor der Saison. Ich habe es nicht ganz nachvollziehen können. Haben ihr erstes Spiel in Wyoming verloren, führen gegen Oregon im vierten Viertel 27-25, stehen an der eigenen 33-Yard-Linie beim vierten und zwei, nicht vierten und eins, und versuchen den vierten Versuch. Das ist so eine Sache da, also wie gesagt, ich habe nichts gegen vierte Versuche, die man probiert, aber Anfang des vierten Viertels bei 2 Punkte Führung tief in der eigenen Hälfte und es ist kein Fourth and Inches oder so. I don't know.
Aber den Analytics.
Ja, wie gesagt, ich will jetzt nicht Analytics-Bashing betreiben. Wie gesagt, ich bin bei den Fourth Downs bin ich ja größtenteils dabei. Nicht immer, aber größtenteils. Es kommt nur, finde ich, doch ein bisschen mehr auf den Kontext an. Hier habe ich es nicht ganz gesehen, aber kann man vielleicht auch machen, weil man denkt, man kann den Gegner nicht aufhalten, wobei man das durchaus auch das ein oder andere Mal vorher geschafft hat. Am Ende war dann entscheidend, dass Oregon halt das Field Goal kurz vor Schluss nimmt und dann kam halt ein Pick Six bei, keine Ahnung, unter einer Minute drauf. Also es war schon ein spannendes Spiel. Muss ich vielleicht nochmal genauer reingucken.
Okay, dann LSU verprügelt Grambling 72-10. Kansas State gegen Troy 42-13. Oregon State gegen UC Davis 55-7. Und dann North Carolina Appalachian State. Wir gehen mal ein Jahr zurück. Ja. Ich weiß, da war ich in den USA und habe das im Auto auf dem Weg von Indianapolis nach Columbus gehört. Dieses Wahnsinnsspiel zwischen Appalachian State und North Carolina, ist North Carolina am Ende 63-61 gewinnt. Dieses Jahr gab es die Neuauflage, nicht weniger dramatisch. North Carolina gewinnt gegen Appalachian State 40-34 nach doppelter Overtime. Bring Appalachian State to the ACC, meine Güte.
I wanted to say, what do we have to do to get into a conference is what they probably say. But that's the funny thing is that you think that, oh, wow, we want this team into our conference. But as we saw, maybe Florida State's the only exception about we'll play anyone, anywhere. And they were invited to play and they started beating people. Teams today, like the Alabamas and the Clemsons and everyone in that region, especially, they don't want to play it. A&M won't play them, and I think Michigan won't play them. That's why we celebrate. I think there's 2 days, 2 anniversaries that everyone celebrates. Bobby Bonilla Day, when the Mets have to pay him $1 million every year on that same day, and he hasn't played for almost 25 years. And then the day we always see in LinkedIn, in social media, that the day when Appalachian State came onto the scene and beat Michigan, exactly, And so, so if anything, that's a negative way, what kind of negativity winning brings. But yeah, bring them into the ACC, why not? I agree.
Das Ding ist, ich würde echt, das habe ich, also ist auch in Jahren, wo die jetzt nicht ganz so gut sind, Upstate, ich würde die nie, und zwar nicht wegen dem Michigan-Ding, das ist mittlerweile, das ist zu lange her, aber immer wieder haben doch Power-5-Teams echt Probleme mit denen oder verlieren. Ich würde die, das ist einfach so unangenehm, ich würde die einfach nicht einladen für mich. Also das ist einfach ein Team, was wirklich, wenn ich irgendwie AD wäre oder da irgendwas zu sagen hätte, würde ich sagen, Leute, das ist nicht mein Team, was ich out of conference haben will. Ich will hier oder da einen Mid-Major, aber auch einen guten Mid-Major mal. Auf jeden Fall. Das macht sich besser, als wenn du da nur die ganzen Gurkentruppen irgendwie einlädst. Aber nicht App State. Und ich meine, wir haben letzte Woche, glaube ich, über UNC's Defense gesprochen. Die neue Defense hat South Carolinas O-Line komplett verprügelt mit der 1000 Sacks und nochmal und 2000 Tackles for Loss. Nee. Null Sacks. App State ist für 219 Yards gelaufen, dazu noch 275 Yards Passing. Ich glaube nicht, dass, also über North Carolina's Defense möchte ich jetzt noch nichts wieder sagen, weil sie hat ein gutes Spiel gehabt und jetzt wieder
ein nicht so gutes.
Nicht so gutes ist untertrieben. Also das war schon wieder ein bisschen beängstigend, gerade weil man dieses Jahr auch eigentlich denkt, App State ist an, oder man denkt zumindest, App State ist nicht ganz so gut wie die vergangenen Jahre, die haben ein paar Abgänge gehabt. Das spielt keine Rolle. Ich will gegen dieses Team will ich nicht spielen wollen, echt nicht. Wirklich nicht, das geht nicht.
Liebe College Football Verantwortlichen, einmal bitte Nebraska App State, damit wir hier auch was haben. 2026 oder 2027. Gut. Dann Oklahoma SMU 28-11 und dann Upset oder nicht, Washington State schlägt Wisconsin 31-22. Eins der zwei verbliebenen Pac-12-Teams. Zeigt der Big Ten mal, dass sie die Falschen genommen haben, oder wie? Jan?
Ja, das ist eigentlich Christians. Das wäre jetzt eigentlich Christians großer Auftritt. Denn Christian hat letzte Woche gesagt, und ich meine, ich hätte nicht gegen Wisconsin getippt und ich meine, die meisten anderen auch nicht. Ich nehme auch an, dass Wisconsin zumindest leidlich favorisiert war. Oh, mit 5 sehe ich gerade. Okay, ich wäre fast noch einen Moment höher gegangen. Christian hat gesagt, Phil Longo Offense, auch nach dem, was er von mir gehört hat, wie Wisconsin gegen Buffalo gespielt hat, da kann er nicht für wetten. Und er hat vollkommen recht gehabt. Christian, Respekt an dieser Stelle. Ich ziehe meinen imaginären Hut. Ganz im Ernst, also fangen wir vielleicht wirklich mal mit der Offense von Wisconsin an. Ja, sie wollen die Offense öffnen. Ja, sie wollen einen passlastigen Approach. Alles schön und gut. Sie haben Tanner Mordecai, einen guten Passer. Sie haben auch ein paar ganz ordentliche Receiver. Sie haben aber eine O-Line, die erstmal eine O-Line ist, die halt den Gegner begräbt. Und sie haben halt ein super Running Back Duo mit Braylon Allen und Chess Melusi, eins der besten Running Back Duos des Landes. Was macht man mit Braylon Allen? Braylon Allen ist ein 240-plus-Pound Bruiser. Der hat auch ein bisschen mehr drauf als nur Bruising. Das ist einfach ein Top-Back. Sie geben ihm 7 Carries und werfen ihm 6-mal den Ball zu. Für die 6 Receptions hat er 12 Yards gemacht. Ich sage nicht, dass er ein schlechter Receiver ist, aber das ist eben nicht sein Hauptaufgabenbereich. Mein Gott, lass ihn doch einfach den Gegner müde laufen. Das war aber bei Phil Longo stand nicht auf der Prioritätenliste. Stattdessen standen 40 Passversuche auf der Prioritätenliste, aus denen eine nicht unbeträchtliche Menge Pressures und ein paar Sacks entstanden sind und auch 2 Fumbles von Mordecai. Also, ja, entscheidet selber, aber ich habe das nicht für sinnvoll erachtet, wie Wisconsin an dieses Spiel rangegangen ist. Ich verstehe, dass man den Umbruch machen will. Muss man ihn so radikal machen, wenn man offensichtlich eine klare Stärke in der Offense hat? Ich glaube, nein. Ich glaube, das kann man ein bisschen smoother hinkriegen. Und Washington State hat das gut gemacht in der Offense mit Cameron Ward, mit ihrem Air Raid Passspiel. Die haben halt lustigerweise wirklich ein paar eindeutige Man-Beater-Routen eingebaut, also gegen Man-Coverage, die insbesondere da gut funktionieren. Das passierte gegen Wisconsin früher nie, aber jetzt spielen sie ja eine bisschen aggressivere Defense. Aber die hatten auch in so einem Problem. Also Ward hat das gut gemacht, keine überragenden Stats, aber das ist einfach sehr zuverlässig. Und wie gesagt, die D-Line, insbesondere die beiden Ends von Washington State, Brandon Jackson und Ron Stone, die haben halt die haben halt ordentlich Pfeffer gemacht. Und da eben auch relativ viel gepasst wurde, hat sich das auch ausgezahlt. Und da kam dann auch der entscheidende Touchdown her, nämlich ein Fumble von Mordecai, der dann aufgesammelt wurde von Jackson direkt vor der Endzone. Aber das wäre alles Christians Aufgabe gewesen, jetzt die Phil Longo Offense auseinanderzunehmen. Ich ersetze ihn nur leidlich gut.
Also es klingt ja so, als wird er dieses Jahr noch ein paar Chancen bekommen, genau das zu tun. Ne?
Womöglich, womöglich. Oh, ich sehe gerade, Braylon Allens Statistiken beim Passfang sind von 6 auf 12. Ich habe die Statistiken vom Tag selber gehabt. Auf 6 Receptions für 11 Yards runtergegangen. Entschuldigt bitte, es ist noch ein Yard weniger.
Okay. Dann schauen wir mal, was sonst so passiert ist. Ole Miss schlägt Tulane 37-20. Duke schlägt Louisiana Lafayette 42-7. Und dann kommen wir zur Primetime, Sal. Colorado gegen Nebraska. Wir haben Bilder letztes Jahr gesehen. Also Social Media war voll von Vergleichen vom Stadion beim letzten Spiel letztes Jahr in Colorado. Und beim ersten Spiel dieses Jahr in Colorado, the hype is real und Colorado hat geliefert 36-14 gegen Nebraska.
Well, first of all, beating Nebraska is not headline news, so it...
Hey!
That's not the
Also, wieder schon eine kleine Kriegserklärung, die hier kommt, ja? Der Federhandschuh ist geworfen, oder wie?
Ja, yeah, the glove.
Aber selbst
off.
Den würde Nebraska droppen, Jan.
Ja, yeah. Listen, the story this year...
Alter!
The story this year and for the rest of the season will be Coach Prime. Even, you know, every other day they have to find something. So right now I saw the link. A coach made fun of his glasses and wearing a hat during the press conference, you know, and so...
The head coach from Colorado State was that.
Exactly. And even before that, it's personal, right? You know, Matt Rhule decided to open his mouth. So, you know what? Freaking focus on your team and your recruiting and your transfer portal shit and stop worrying about that. And, you know, which coach said it? Was it Lombardi? You know, my 11 will kick your 11's ass, you know? So just make sure you have 11 people out there. And in Colorado's way, they have, in Colorado's situation, they have 10. One guy goes back and forth. Those 10 and a half, 10, 11, 12 people can kick anyone's ass right now, as they did with TCU and of course, in Nebraska. Now, the funny thing is, the first quarter and a half, it was 0-0. And I thought, okay, woof. This hype machine's going to die quickly. But but you saw the talent that was bought in. You saw this team, how they can play. And so that's why it's so exciting. And I think the rest of the college football season, what's really interesting is that usually around this time, you still don't see the time set for 2 weeks in advance. But they already set the time for Oregon, Colorado. So anyone who put Colorado onto their, you know, I think Fox definitely was very lucky to have them on big, you know, maybe because Deion was such a fixture on Fox Sports with being on the Cowboys and the Falcons and the 49ers that he's part. I don't know if he was he on Fox or was he on ESPN? I forget what network he was a broadcaster on. But obviously there was some good synchronization there going on, some convergence going on there. Let's get Coach Prime on TV. But to the football part, they won the game. They have great talent, especially with Shador Sanders. By the way, if you see Peyton Manning going to DB school with Sanders, he has Shador quarterbacking and throwing the passes. So so he's been in the spotlight for a long time too. So he's not scared about that stuff either. So and then of course the impact on the city of Boulder, the program for Colorado, similar to Utah. But Utah's a little bit further ahead because they've, like I said, back-to-back Pac-12 champions. But for Colorado, this is a great chance for them, for the next 3 years, this year and 2 years, the first 2 years in the Big 12, to play for the future. We don't know how long Sanders will be there. We don't know how long his son will be there. But it's a great college football story. It's a modern football story because, yeah, this would not have happened where a coach comes in. In fact, we always make those excuses, right? When Herman came in, these are not his guys. Give him one recruiting class. Give him two recruiting classes. You can throw that out the window now. He came in and said, pack your bag, son. I wish you the best of luck, but you're not playing for the Buffaloes. and he brought in his guys who he wanted, and we see the initial effects on that. Same with Alabama. There's still a full season to go, but good thing for Colorado and good thing for the rest of the nation. We will see how good they are when they play in Autzen Stadium and when they host USC. And that USC game, you know, if he thinks it was going to be personal against Nebraska and that was the motivation, he's going to have to tell his son, everyone's going to be looking. Caleb Williams versus Shedeur Sanders. Go out there and show your best. USC is playing at a whole other level right now. We'll talk about that. But I just think that right now, the story and what's bringing, you know, what was it, Jan? 800 credentialed media members for this game? 800. It was 800 because I think the record before at Colorado was 200. 800. So the media is on there. And what I wanted to say was Coach Prime is a true believer and is enjoying the benefits of there's no such thing as bad PR. And even if they lose those games, even as brash as he was last week and as humble as he was this week, it's still going to bring the clicks. It's going to bring the eyeballs. And of course, are you going to see, as I told you guys, who's not watching against Nebraska and who's not going to watch the next 3 weeks for Colorado? So maybe Colorado State, well, let's see how they play against them. This will be a letdown. I thought Nebraska would have been a letdown. This could be even more of a letdown because they're going to be looking ahead to Oregon and USC. So the story is Colorado, and I'm excited to see what happens in the next couple of weeks.
Genau, Colorado State, dann bei Oregon zu Hause gegen USC. Das heißt, USC muss in die Höhenluft von Boulder, Colorado. Währenddessen gilt in Nebraska, dass es gestern bei Matt Rule an der Tür klopfte und er fragte, who is this? Und dann hieß es, it's Owen, Owen who? Owen 2, Jan.
Alter, auch noch so ein mega alter Joke dazu, Nicola. Schämst du dich nicht?
Nein. Weil Nebraska könnte was dran ändern, dass man ihn bringen kann. Was nimmst du jetzt aus diesem Colorado-Spiel mit? Außer also, die Niederlage.
Das Erste, was ich mitnehme, ist, so eine Defense sollte nicht 36 Punkte abgeben. Das war halt am Anfang wirklich stark. Und das haben, glaube ich, auch viele so anerkannt. Die haben lange sehr diszipliniert. Ich rede wie Pep Guardiola, fällt mir auf, mit super, gegen diese Passing-Offense von Shedeur Sanders gespielt. Am Ende ist ein bisschen die Luft ausgegangen, das ist sicherlich auch psychisch bedingt gewesen, aber wie gut diese Zone-Defense funktioniert hat, wie gut der Druck vorne funktioniert hat, das ist ja was bei Nebraska die letzten Jahre ein Riesenproblem war, dass sie keinen Druck auf Quarterback generieren konnten. Cameron Lenhardt, True Freshman, Defensive End, 2 Sacks, auch sonst viel im Backfield gewesen, haben wirklich vorne Druck gebracht, hinten gut getackelt, über lange Zeit wohlgemerkt, können über das Ende reden, aber diese Defense gefällt mir an und für sich richtig gut. Aber bitte, was war das in der Offense und was war das vor allem von Jeff Sims? Hallo? Das war wirklich, das wäre irgendwann komisch. Also Nebraska hatte ja mehrfach Chancen, in Führung zu gehen. Die standen mit dem ersten Drive in Field Goal Range und da kommt der erste Fumble. Sie forcieren mehrere Punts in Folge, ich glaube 3 oder 4 bei den ersten 3 oder 4 Possessions von Colorado und verkicken Field Goal, fumblen mehrfach, zum Teil in der Red Zone, zum Teil in der eigenen Hälfte, wo dann eben die Punkte von Colorado raus passieren. Jeff Sims hatte einen Pick, 2 Fumbles sind ihm gut geschrieben worden, einen weiteren hat er nach einem botched Handoff gehabt, der aus irgendeinem Grund Gabe Irvin, dem Running Back, gut geschrieben wurde und einmal stimmte das Timing nicht bei der Motion, wo der Motion mal den Ball abkriegt. Also eigentlich mehrfach, also wirklich, es sind sozusagen, das ist mehrfach passiert übrigens auch mit dem Motion, weil nur einmal ist ein Fumble draus entstanden. All diese Dinger gingen auf Sims eigentlich. Das ist ja so weit gegangen, dass Gus Johnson, das war ja vor dem Pick, schon wirklich angefangen hat, wie ich selten Gus Johnson erlebt habe, über ihn zu lästern, dass er wirklich sagte, he's losing them the game. Dann passiert auch noch der Pick danach, als ob er es vom Karma her ganz, ganz hart haben wollte. Das war eine desaströse Leistung. Das Problem ist, dass Nebraska sich für einen Quarterback entschieden hat, der hoch veranlagt ist, aber sehr, sehr turnover-prone. Das war der bei Georgia Tech schon ebenfalls in den letzten Jahren. Er hat halt viele Höhen und Tiefen und man hat so im zweiten, dritten Viertel gemerkt, dass bei ihm gerade im zweiten Viertel, dass bei ihm einfach dass da eine Blockade einsetzt, weil er so schlecht gespielt hat. Nur das Problem ist, Nebraska hat keine Optionen dahinter. Sie haben Heinrich Harburg, der Name ist natürlich super, Nebraska Highschool Quarterback, der aber völlig überfordert ist noch, der hat auch noch nie vorher ein Spiel gespielt. Das waren seine ersten Einsätze als Quarterback. Der hat letzte Woche hat er noch Receiver gespielt, notgedrungen, weil die auch so wenig Receiver haben. Und Chuba Purdy, den haben wir letztes Jahr gesehen, der ist leider momentan nicht Quarterback-tauglich in der FBS. So böse das klingt, aber das war gar nichts. Und ich weiß nicht, ob er sich so krass verbessert hat. Das heißt, man muss irgendwie die Saison jetzt mit Sims durchspielen und hoffen, dass er irgendwie sich fängt, aber das sieht einfach schlecht aus. Und wie gesagt, dazu gibt es wenig Receiver. Also diese Offense ist einfach eine Katastrophe. Die O-Line ist verbessert, aber immer noch schlecht. Oder nicht gut, sagen wir mal. Ich will jetzt nicht zu hart sein. Und das ist halt wahnsinnig schade, wenn eine Defense dann irgendwann am Ende geht ihr die Luft aus und dann setzen sie die ein, zwei Tackles auch nicht mehr und dann kann Sanders eben auch seine Receiver da in Space bedienen. Xavier Weaver hat ein super Spiel gemacht. Wohlgemerkt.
Also erstens, quasi die eigene Defense von der Offense kaputt gespielt, ja?
Ja, gar nicht so sehr von Time of Possession her. Also wirklich eher davon, dass sie immer wieder zeitweilig mit schlechter Feldposition oder ungünstiger Feldposition ran mussten und irgendwann dann wahrscheinlich auch einfach die Qualität von Colorado war da und die absolute Hoffnungslosigkeit, dass die eigene Offense auch irgendwas geschissen bekommt. Props an Colorado trotz allem, das war kein leichtes Spiel für Sanders, also Shedeur Sanders jetzt, das ist ein Top-Quarterback, das ist ein wirklich, wirklich guter Quarterback, weil der unfassbar poised ist, weil der in der Pocket sich sehr gut verhält, weil er sich nicht, auch von Negativ-Plays, auch von Druck, nicht aus der Fassung bringen lässt. War beim ersten Spiel schon so, dieses Mal hat er am Anfang wirklich viel man merkte auch, wie er mit dieser Zone-Defense nicht klarkam. Die hat wirklich super verschoben auch. Da hat er kaum Fenster gehabt. Er ist ruhig geblieben. Er hat am Ende die Lösung gefunden. Und ist einfach ein sehr, sehr guter Quarterback. Da müssen wir nicht drüber reden. Einer der besten aktuell im College-Football. Und,
ist der zu Papa gegangen oder hatte der keine Angebote aus der FBS?
Doch. Der ist zu Papa gegangen, weil der war Four-Star. Also wenn ich jetzt nicht falsch liege, war der okay. Four-Star. Also der hatte... Genau, und nur man muss auch dazu sagen, ne, man kann natürlich auch viel über Travis Hunter reden, den Offense- und Defense-Spieler. Five-Star, Nummer 1 Recruit und so. Klar, dass solche Leute zu Jackson State gehen, war eine absolute Sensation. Er natürlich die größte, aber es war ja nicht der einzige gute, er war nur der einzige absolute Star-Recruit, den Dion da geholt hat. Nur, wenn man sich auch sonst mal anguckt, Xavier Weaver macht ein super Spiel, Jimmy Horden macht ein sehr gutes Spiel, die anderen beiden Receiver, das sind zwei Spieler von USF, die sind von South Florida transferiert, die haben letztes Jahr eine 1-11 Saison durchlebt. Das heißt, der hat auch Spieler gefunden, die in das System von ihm und von Sean Lewis, dem OC, gepasst haben. Das heißt ja nicht, dass die da schlecht waren, aber die waren jetzt nicht unbedingt im größten Rampenlicht der Welt, als die beiden Starter bei einem 1-11 Team. Ja, Und jetzt kamen auch noch ein paar Spieler in der Defense zurück, die ja letzte Woche noch ziemlich mau aussah. Jordan Dominick, der hat mit Jeff Sims zusammen bei Georgia Tech gespielt, hat ein super Spiel gemacht, kannte den Quarterback natürlich auch und vielleicht auch die ein oder andere Tendenz. Und da kommen, glaube ich, da gibt es noch ein, zwei Spieler, die da noch zurückkommen. Also Colorado ist gefährlich, man sollte den Hype jetzt ein bisschen bremsen, aber das ist ein qualitativ hochwertiges Team und wenn du eben einen Shedeur Sanders hast, wenn du eben diese Receiver hast, plus Travis Hunter als X-Factor in Offense und Defense, wo er in beiden Bereichen mal wieder super gespielt hat. Schwierig. Und natürlich schwierig für Nebraska. Trotzdem ärgert es mich, weil sie hatten die Chance, das ganze Ding ein bisschen knapper zu halten. Am Ende sieht es blöd aus, wenn ich sage, man hätte da eine Chance gehabt. Sie hatten in der ersten Halbzeit eine Chance. Dass sie da 0-13 rausgegangen sind, ist nicht der Halbzeit entsprechend, sondern den unfassbar dummen Turnovers, die halt größtenteils Interception lasse ich raus, größtenteils eben auch nicht forciert waren, sondern einfach aus mangelnder Execution entstanden sind. Und mangelnde Execution ist halt eben mangelnde Qualität. Und die fehlt die Qualität fehlt den Huskers. Mangelnde Qualität hatten sie in den letzten Jahren sehr viel.
Ja gut, aber gegen Northern Illinois und Louisiana Tech wird es ja wohl hoffentlich trotzdem reichen.
Nicola, ich weiß, dass du gerne Troy-Witze machst, aber in der ersten Saison, in der wir dieses wunderbare Ding zusammen aufgenommen haben, ihr wart ja schon ein Jahr vorher dran, 2017 hat Nebraska gegen eben jenes Northern Illinois, die damals mit ihrem Backup-Quarterback gespielt haben, verloren. Geschichte wiederholt sich hoffentlich nicht.
Okay, dann notieren wir uns am 21. Oktober Nebraska gegen Northwestern. Da geht dann vielleicht was.
Ey, Northwestern hat richtig, richtig hoch gegen UTEP gewonnen. Wir hatten letzte Woche noch gelästert. Die haben einen Sieg mehr bisher auf dem Konto als die Huskers.
Oje, oje. Naja, gut. Schlimm. Gut. Dann gehen wir zu einem Spiel, wo wir, glaube ich, alle den Holzhammer rausholen mit großer Freude und draufkloppen möchten. Miami gegen Texas A&M. Miami 48, Texas A&M 33. Ah.
The problem was that I was en route between my friend's house who went to Colorado and make sure that I got home in time for Texas Alabama. Plus, I didn't have Wi-Fi in my new place, so I was really hoping that I came home, there was green light there. But once I got the Wi-Fi set up, I was watching the game, and I was following it along with my ESPN app, and I said, oh my God, the Aggies are probably going to win this gun. This is going to be, yeah, interesting. But then by the time I turned it on, they were losing. And then, of course, I saw the highlights and afterwards. I mean, it's Groundhog Day for the Aggies, right? You know, they come in, weren't they in number six last year? Preseason, and you know, they're you can put down, and this shows the true nature of the SEC West. If you are not Alabama and only lose one game, you're going to lose three games. There's three games on your schedule that you can say are toss-ups, and if you don't have a team that will can weather that schedule, you're going to lose. And for the Aggies, this was a great showcase game. They were playing in Miami. This was the Vern game time slot. Everything was there for the Aggies and for Jimbo Fisher. And if you see, for once, it was good that there was a Texas coach, and this time not University of Texas, but Texas A&M coach that was on the hot seat, and Jimbo Fisher is there. You don't pay that much money to a coach to lose three games and to lose against an unranked Miami. And now Miami is ranked now. And A&M is on the cusp of, they're the honorable mentions. Or what are they called? Others receiving votes. That's what they're called. ORVs, okay? You don't pay the coach to be an ORV. You coach them to be in the top 10 and to beat Alabama and then get to the SEC championship game. That's what they hired Jimbo Fisher for. So it's disappointing if you're an Aggie supporter. But just like with Alabama, their schedule is coming up, and it doesn't look, as I mentioned, there's three games already that you can see. So can they survive with only three losses? Or will they come out of it with only three losses? Or is this a team that's going to end up with four losses? So and the way they melted, they did show some offensive, I think it was more Miami giving up, saying that we've won. But to come back, I think they were 16 down, they scored a touchdown, and then Miami came right back, and then they scored a touchdown, and the game was over. So the Aggies showed fight, good for the Fighting Farmers, but Miami, when it counted, was the better team, and the Aggies, like Alabama, have to go back to the drawing board and see, okay, what, you know, or use that Byron excuse. We didn't know what we were doing during camp, and that's why we lost the game. And if Jimbo Fisher were to say that, he would definitely be fired. I'm surprised that Tuchel is still there, because as a coach, your job is to prepare your team for the regular season. That's what you have training camp for. That's why you spend all that money. That's why you go to the transfer portal. If you find any weaknesses, and if Jimbo Fisher has those weaknesses, he needs to find it out. The quarterback played well. He made the mistake at the end, but the Aggies have to go back and refocus for the SEC West schedule.
An dieser Stelle wollen wir natürlich daran erinnern, dass auch wenn es günstiger geworden ist, also wenn man sich von Jimbo Fisher trennen würde am Ende der Saison, Jan, sind immer noch 77 Millionen kleine Steinchen fällig.
Genau, es sind nicht mehr die über 90. Das ist der Vorteil. Aber es ist halt immer noch...
Es ist günstig geworden. Hier greifen Sie jetzt zu.
Ja, also da müssen trotzdem die Donors, die Alumni halt einiges raushauen.
Ja, die Kröte ist groß. Das ist schon ein Niepferd, das man schlucken muss, ne? Also
die Kröte ist immer noch sehr groß. Sie ist etwas kleiner geworden, aber sagen wir mal von Elefant zu Nilpferd. Das ist, also ich bin auch einigermaßen ratlos, aber vielleicht ganz kurz mal ein paar Worte zu Miami. Das war eine reife Leistung. Das war vor allem eine richtige Show von Tyler Van Dyke, von ihrem Quarterback. Der hat ja letztes Jahr, galt er so im Sommer als so ein potenzieller First-Rounder. Dann hat er eine ganz fürchterliche oder eine ziemlich unrunde Saison gespielt. Das war ein super Abend. Der Strong-Abend, den hat er immer wieder bewiesen. Die Deep-Ball-Accuracy, da waren fantastische Pässe bei. Manchmal, es ist halt einfach so, manchmal passt es nicht. Miami hat sich letztes Jahr Josh Gattis geholt, den ehemaligen OC von Michigan, der da den Broyles Award für den besten Coordinator gewonnen hat. Hat überhaupt nicht gepasst. Nach einem Jahr wechseln sie Shannon Dawson, der neue Mann, und es läuft einfach. Ist, wie gesagt, das heißt nicht, dass der eine ein besserer Coach als der andere ist, nur manchmal passt es vom Fit her nicht. Tyler Van Dyke hat super gespielt, der hat ein unterschätztes Receiving Core. Colby Young als Big Guy, der sich wirklich gut bewegen kann, und Restrepo, der Slot, ist super slippery. Das sieht einfach danach aus, als ob die dieses Jahr zumindest eine gute Rolle in der ACC spielen können. Und dabei ging das Spiel ja gar nicht so gut los. Ne? Der geblockte Punt, erster Touchdown A&M. Dann hat A&M zweiter Drive, langer Drive mit viel Run-Game, endet am Ende nur mit einem Field Goal 10-0. Miami macht den Anschluss-Touchdown und stoppt den Angriff der Aggies, aber der Punt-Returner George macht den Ball, wieder ganz kurzes Feld, 17-7 Aggies. Also von da, und da dachte ich, naja gut, ich hatte A&M ein bisschen vorn gesehen in dem Spiel, dachte ich, na gut, das nimmt vielleicht so ein bisschen erwarteten Verlauf, aber danach war Miami überlegen. Nicht fehlerfrei, sie haben auch einen Field Goal verkickt, aber eben Van Dyke lief richtig heiß, dieser Touchdown-Drive direkt vor der Halbzeit, unter einer Minute zu spielen, und der ballert die einfach übers Feld zum 21-17 zur Führung, die sie dann nicht mehr hergegeben haben, sehr beeindruckend. Das blieb noch eine Zeit lang eng, einfach weil A&Ms Offense auch immer wieder punkten konnte. Das war kein schlechtes Spiel, Seller hat es ja gerade gesagt, von Connor Wickman. Connor Wickman hat bis zu diesem Spiel keine einzige Interception im College geworfen. Jetzt waren zwei dabei. Die erste war bitter, weil es nicht seine Schuld war. Da ist der Slot, ein nice Smith, einfach beim Cut ausgerutscht, und dann steht Cam Kitchens, der Safety, dahinter und sagt Danke. Aber wir müssen über diese Defense reden. Wir müssen ganz dringend über diese Defense reden. Die letzten Jahre, wir haben ja, das ist so ein bisschen das Problem, was mir Sorgen macht bei A&M. Sie kriegen das eine Problem gelöst und das nächste geht auf. Wir haben die letzten Jahre immer wieder richtig, richtig gute Defenses gehabt und eine Offense, die den Ball kaum bewegen konnte, die vor allem überhaupt kein Outside-Passing-Game hatte. Jetzt hat man eine funktionale Offense mit einem guten Quarterback. Das Run-Game ist vielleicht noch nicht A-Chain-mäßig, aber es kommt langsam in Schwung. Man hat richtig gute Receiver mit Stewart, mit Smith und auch noch ein paar anderen. Daniels und Mohammed, das ist wirklich, das ist vielleicht das beste Skillcore, was A&M seit Jahren hatte. Die Run-Defense war letztes Jahr grotesk schlecht, wirklich grotesk schlecht. Das scheint ein bisschen besser geworden zu sein, aber jetzt ist die Pass-Defense das Problem. Das Tackling, der Effort, da waren groteske Plays bei. Die Trenches gegen beide an Miami, auf beiden Seiten des Balles. Die O-Line von Miami sollte Hoffnung machen, das hatte sich schon im ersten Game gegen Miami, Ohio angedeutet. Die haben einen guten Pass-Rush für Mid-Majors. Der ist komplett lahmgelegt worden. A&M hat nicht viel hinbekommen. Dass beide Lines bei Miami überlegen sind, und in der D-Line fielen dann auch noch zwei der Starter aus. Und sie waren immer noch überlegen. Eigentlich sogar zwei der drei richtig guten Starter mit Mesidor und Branson Dean. Was ist bei A&M los? Also es ist ja immer was anderes. Das ist einigermaßen verwunderlich, allein wenn man sich mal anguckt, wenn man sich mal den Spaß macht, in der Defense zu gucken, wie viele dieser Spieler hohe 4-Stars und 5-Stars sind. Da kannst also aus dem Talent kann man doch nicht so wenig rausholen, das Talent kann doch nicht so lustlos spielen am Ende. Wirklich, und das Problem zieht sich ja jetzt wirklich durch Jahre durch. Was ist da los?
Doch das Coaching? Man weiß es nicht.
Zumindest die Spielerentwicklung ist auf jeden Fall ein riesengroßes Problem. Das können wir mal festhalten.
Ja, Texas A&M, die nächste Woche Louisiana Monroe haben, Heimspiel haben, schweren Oktober, Heimspiel in Alabama und dann Auswärtsspiel bei Tennessee. Ja.
Aha.
Auswärts bei Ole Miss und auswärts bei LSU.
Der Oktober der Wahrheit.
Also das ist, Ole Miss und LSU ist im November, aber trotzdem, ja.
Forget about October. After Louisiana Monroe, you got Auburn and Arkansas and Alabama. So they play AAA. Alabama is in October, but their season could be over before they even get to Bama and Tennessee. So they are lucky they play Auburn, Arkansas, and Alabama at home in Aggieland. But their season could be over because, you know, even though Auburn is not ranked and Arkansas not ranked, and that Arkansas game is played in Jerry World, right? So, and those are some wild games. If I recall, last year was a wild game, and they ended up losing that game too. So these are rivalry games in the SEC West. You're playing three consecutive West teams. And like I said, those are those three losses that you can say, okay, those are toss-ups. But you just also mentioned now three more games, Tennessee, Ole Miss, and LSU. This is a team that can go 6-6, if not 5-7.
Und also ganz ehrlich, bei zweimal 6-6 in Folge geht der doch, oder nicht?
No.
Wenn es diesen Buyout nicht geben würde, wäre der ja schon längst weg. Das können wir einfach überhaupt nicht abschätzen, wann die die Schnauze so voll haben, dass sie die Millionen zusammenkratzen.
This is actually the curse of these big programs. You can get the big names, you can get the Kellys, you can get the Fishers, you can get the Sabins. But what is the curse is that they obviously know how quickly that axe can fall. How quickly those moves are going to come.
Was war denn die Konkurrenz? Hätte irgendwer anderes für Jimbo Fisher 100 Millionen auf den Tisch gelegt?
Ist schon ein Name gewesen.
Ja, aber wirklich, bindet sich ein Vertrag Problem, über Jahre ans Bein und
das,
dann...
Genau, das Problem ist die Länge des Vertrags, nicht unbedingt die Millionen pro Jahr.
Also, das meine ich ja. Also, hätte irgendwer, also wenn du ihm jetzt sagst, okay, 50 Millionen für 3 Jahre oder so, von mir aus, oder 40,
ja? 5 Jahre 65 geht auch noch. Dann hast irgendwie du nach 3 Jahren merkst, es wird nichts. Aber
wo war denn der Druck, dem so einen Vertrag zu geben? Das ist ja das, was ich nicht verstehe.
Die Überzeugung wahrscheinlich, dass er, ich meine, es gibt ja einen Bereich, in dem er wirklich absolut überragend ist. Das ist Recruiting. Dafür, dass A&M
eben nicht... Ich dachte, dieses, Ranches in Texas kaufen.
Das vielleicht auch. Aber ich meine auch, dass er hat ja den Vertrag, also ursprünglich war der groß, aber den hat er ja nochmal verlängert vor ein paar Jahren. Ne? Also das ist ja auch noch das Problem gewesen, dass sie irgendwie, dass sie nach seinen die ersten Saisons waren ja etwas besser, dass sie danach irgendwie ihn verlängert haben und seitdem wird es immer schlimmer gefühlt.
Ich schaue noch mal, ob ich irgendwas finde. Nö. Nee, ich weiß nicht, was der ursprüngliche Vertrag war. Aber ja.
Ich habe ihn gerade 10,75. Okay, das ist auch recht viel.
Also genau, 10,75 und jetzt ist er nochmals, also 2020 wurde dann nochmal auf 10 gegangen, also um 3 Jahre verlängert und 94,95 Millionen.
Ja.
Das haben sie ihm nach einem einzigen guten Jahr so gegeben.
Genau. Und jetzt geht es halt darum, jetzt werden ungefähr 9 Millionen pro Jahr fällig, die man nicht in den Buyout investieren muss, um es mal so zu sagen.
Ja, die Frage ist halt, wie groß ist deine Kompromissbereitschaft zu sagen, okay, nächstes Jahr ist wieder 6-6, aber es kostet 9 Millionen weniger. Das ist im Grunde genommen die Frage, vor der du dann stehst, ne?
Ja, oder die gucken sich jedes Mal an, was da für Supertalente wieder aufschlagen und denken, aber dieses Jahr wird es vielleicht anders.
Ja, die müssen doch weinen, wenn sie sehen, was bei Colorado passiert oder so, aber gut.
Ja.
Ja, so viel also zu Texas A&M. Clemson, es gewinnt endlich ein Team aus South Carolina, schlägt Charleston Southern 66-17 im Staatsduell. Wake Forest, Vanderbilt 36-20 und dann so Boston College. Jan, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, das war vielleicht eine knappere Kiste als nötig gegen Holy Cross. 31-28, seriously?
Ja, das war noch Glück dabei. Holy Cross war schon in Field Goal Range zum Ausgleich und dann hat der Quarterback Sluka den Ball fallen lassen. Also die hätten auch gut verlieren können. Ich habe, wie gesagt, Holy Cross hat letztes Jahr Buffalo geschlagen durch eine Hail Mary am Ende. Die haben einen Running Quarterback, der wird nicht viel gepasst und eigentlich denkt man, sowas muss doch ein relativ eindimensionales FCS-Team müsste doch eigentlich von Boston College zumindest mehr oder weniger locker beherrscht werden. Könnte man hier den Rudi Völler einfügen, ich tue es nicht. Also hier muss man keinen Gegner klar beherrschen bei Boston College, aber gewonnen haben sie am Ende dennoch.
Der nächste deutsche Bundestrainer.
Hör auf. Obwohl, das wäre witzig.
Komm, wir haben ja Franzosen, haben alles gegeben. Ja, ne, schön den Sieg geschenkt, damit sich Rudi in Sicherheit wiegt und sich denkt, ich kann's noch, ne?
Darum, das habe ich auch schon gedacht.
Nun, gut, also das, die Ergebnisse, es war nicht das Wochenende von Virginia. Virginia Tech verliert gegen Purdue, Virginia verliert gegen James Madison. Was haben wir noch da unten?
Das Iowa Derby.
Das Iowa Derby 2013. Wurden Leute verknastet, weil es so viele Punkte gab, oder?
So viele? ich kann dich beruhigen, einer der beiden Iowa Touchdowns war ein Pick 6, von daher alles beim Alten. Wirklich krass, dass Iowa's Defense auf wie viel die scored. Also das, die letzten Jahre, das muss man...
Der Rest dann ein Field Goal und 5 Safeties hoffentlich.
Nee, nicht ganz, aber sehr schön war, dass Iowa spielt, hat ja jetzt Cade McNamara, den alten Michigan-Quarterback, und man dachte, jetzt geht das Passing-Game ein bisschen aufwärts, aber es ist wahrscheinlich doch nicht ganz so wichtig, wer da spielt. In der ersten Halbzeit hatten sie 5 Completions, 4 auf die Titans, 1 auf den Fullback. Das ist Iowa-Football. Letztlich haben die in der Offense genau 2 gute Plays gehabt. Einen längeren Pass auf Lachey, auf den Titan, und einen langen Run von Jason Patterson, und das war's. Am Ende wurde es nochmal kurz spannend, aber die Defense hat dann die Tür zugeknallt. Also Iowa bleibt Iowa. Das wird sich auch nicht mehr ändern. Weiter möchte ich jetzt nicht, dass du guckst, weil sonst kommen wir zu unschönen Sachen.
Ja, ich habe der Name Fordham fällt da auf.
Alter, könnt ihr euch vorstellen, wie schlecht dieser Tag für mich war, so footballisch. Erst die Rivalität gegen Colorado, und ich sage es ungern, aber ich mag Colorado wirklich überhaupt nicht. Und dann kommt da so eine Gurke am Ende bei rum. Und dann, ich schreibe noch, wisst ihr, wie dieser Tag jetzt richtig scheiße verlaufen würde, wenn Buffalo gegen ein FCS-Team verliert?
Und die Football-Götter, say no more.
Holt mal Bier. Ja, das war ganz erbärmlich. Also das muss man mal so deutlich sagen. Was die Defense der Bulls da veranstaltet hat gegen einen FCS-Gegner. Der Running Back von denen hatte nach der ersten Halbzeit schon irgendwie über 100 Yards. Der Quarterback hat sich am Ende wirklich dumm und dusselig gepasst. Es ist ja nicht so, dass die Bulls immer wieder in Führung gegangen sind. Auch die sind mit einer Führung ins vierte Quarter gegangen und haben kurz, also am Mitte des vierten Quarters nochmal in Führung gegangen und haben jedes Mal es nicht geschafft, einfach einen einzigen scheiß Drive zu stoppen. Gegen die Fordham Rams.
Gegen die sie mit 23,5 Punkten favorisiert waren.
Ja, reib's mir noch rein. Das war wirklich, ich hab wirklich in den Laptop beißen müssen. Fordham hat im ersten Spiel eine Klatsche gegen Albany, die ja nun auch im Bundesstaat New York lokalisiert sind, hinnehmen müssen, aber gegen Buffalo reicht es dann notfalls. Ja, da sieht man, das erste Spiel gegen Wisconsin, die erste gute Halbzeit, ist halt nichts wert, wenn du einfach so einen unterklassigen Gegner dann nicht mal, also eigentlich musst du den klar schlagen, aber dass du nicht mal am Ende schaffst, okay, du gehst nochmal und nochmal und nochmal in Führung. Die haben ja auch schon 17-0 geführt am Anfang, oder 14-0, 17-3, irgendwie sowas. 21-3, genau. 21-3 Führung. Noch Fragen?
Nein, aber der CJ Montez hatte dann 5 Antworten.
Ja, das ist halt deren neuer Starter. Ne? Tim Demorett, der hat ja irgendwie NFL im Camp gespielt, deren letztjähriger Starter. Neuer Starter, unerfahrener Mann, und der bombt da einfach die Defense der Bulls in Grund und Boden. Ja.
Nun, ja. Cincinnati schlägt Pittsburgh 27-21, wegen wenigstens ein Erfolgnis in Cincinnati am Wochenende. Ansonsten hatten wir UCLA schlägt Boise State 18-16, Mississippi State gegen Arizona 31-24 nach Overtime, hat mich jetzt persönlich ein bisschen gewundert, wirkt ein bisschen knapp, aber gut. California, Auburn gewinnt 14-10, auch das eher knapp, und Oklahoma State gewinnt bei Arizona State 27-15, das teilweise Duelle, die wir dann bald auf regulärer Basis haben. Ich habe jetzt, das Ergebnis von Michigan State ist zweitrangig. Ja. Wir haben Also ich bin da Samstag. Ich hätte mir ein besseres, also was heißt ein besseres Spiel nicht aussuchen können. Ich bin jetzt echt gespannt auf die Stimmung am Samstag bei Michigan State gegen Washington. Der Head Coach ist suspendiert. Mal wieder für eine unschöne Geschichte, Jan.
Ja, unschöne Geschichte ist eigentlich fast untertrieben. Und ich bei manchen Geschichten, also die Geschichte hat mich auf irgendeine Weise relativ hart mitgenommen, noch mal mehr als vergleichbare Geschichten, weil ich mich manchmal frage, was, also, ne, dass es Menschen gibt, die, die schlimme Aktionen machen, ist eins, das ist nichts Neues, das wissen wir, da, dafür gibt es die Welt lange genug, aber was geht in jemandem vor, der eine Aktivistin, Brenda Tracy ist eine Aktivistin gewesen, die ist in den 90er Jahren, hat eine Gruppenvergewaltigung überlegt, man spricht von Survivors in den USA, ich finde den Begriff nicht so ganz verkehrt, ist Aktivistin in diesem Bereich geworden, versucht gegen sexuelle Gewalt, gegen Sexismus zu sensibilisieren und ist natürlich, ist das in dieser sehr macho, männerdominierten Football-Sportwelt immer noch ein großes Problem, das sollte niemanden überraschen. Nun ist es so gewesen, dass Mel Tucker, der Head Coach von Michigan State, sie eingeladen hat. Es war, glaube ich, Anfang 2022. Ursprünglich 2021 ging es, glaube ich, los, dass sie halt dort auf quasi Reden gehalten hat. Das ist bei Nebraska auch übrigens passiert und Mike Riley, der war bei Oregon State Head Coach. Sie war Studentin damals bei Oregon State, als ihr das widerfahren ist. Anyway. Offensichtlich hat Mel Tucker danach Kontakt mit ihr gehalten. Sie war da mehrfach und hat im vergangenen Jahr sie sexuell belästigt mit Bildern, mit Masturbation beim Telefongespräch mit ihr. Ich rede jetzt wieder so viel, aber da fehlen einem ja die Worte, das zu erklären. Was ist bei ihm, was läuft bei ihm verkehrt? Offensichtlich eine ganze Menge. Ja, sie hat bei der Uni Beschwerde eingereicht. Im letzten Herbst im November oder Dezember, irgendwie sowas, 2022. Die Uni hat Dezember hat sie Beschwerde eingereicht. Die Uni hat einen Anwalt, eine Kanzlei angeheuert, damit sie diesen Vorwurf überprüft. Diese Kanzlei ist im Juli, hat sie diese Überprüfung, diese Investigation abgeschlossen und hat jetzt Hearings anberaumt für Anfang Oktober. Ich finde es gut, dass die Uni schnell reagiert hat und Mel Tucker suspendiert hat. Aber, und jetzt kommt ein großes Aber. Natürlich, die Uni weiß, bevor diese Vorwürfe sind, weiß sie nicht, was genau passiert ist, was genau Mel Tucker vorgeworfen ist. Sie weiß aber, dass ihm Sexual Misconduct vorgeworfen wurde, also irgendeine Art von Sexual Harassment, von sexuellem Übergriff. Ich frage mich, warum sie so lange gewartet haben. Gerade Michigan State, die eben diese Geschichte mit Larry, einen ausgemachten Skandal mit Larry Desser, diesem Gymnastics-Coach, der halt wo über Jahre oder Jahrzehnte Beschwerden unter den Tisch gewischt worden sind oder den Teppich gekehrt worden sind und sagen wir, ja, und irgendwie verschwunden sind und plötzlich wollte es niemand wissen. Es hätte doch genug Momente gegeben, um zu sagen, ne, wie gesagt, hier geht es nicht um irgendeine juristische Aufarbeitung. Die muss man den Gerichten überlassen. Aber zu sagen, okay, wir sind so ein gebranntes Kind als Universität, wir stellen ihn einfach erstmal frei. Warum ist das nicht passiert? Wie gesagt, ich finde es gut, dass es jetzt passiert ist, auch jetzt nicht irgendwelche großen. Mel Tucker macht sich gerade meiner Meinung nach ein bisschen lächerlich mit seinen Statements, die sich zum Teil selbst widersprechen. Er sagt, ja, das war konsensual, weil er hat irgendwie eine Art von Beziehung mit Tracy dann aufgebaut, eine Art, was weiß ich, Online-Affäre oder was auch immer gehabt. Ich will mich gar, also die Moral ist mir völlig fremd, dass er verheiratet ist oder so. Das ist mir, das müssen die Leute unter sich ausmachen. Das ist kein Maßstab, den ich an Menschen anlege, die ich nicht kenne. Nur, das ist eine relativ eindeutige Situation, so würde ich es einschätzen. Das Wichtigste ist nicht, ob ich das einschätze, sondern dass Brandon Tracy das so einschätzt. Warum, ich meine, man hat mehrere Momente gehabt, wo man die Kanzlei engagiert, wo die Investigation abgeschlossen ist, wo die Hearings anberaumt werden und jetzt erst, wo es rauskommt, es kommt halt raus, weil Brenda Tracy es auch zulässt, dass es rauskommt. Sie hätte auch einen Nürnberg können. Es ist natürlich sehr mutig, dass sie sich erneut mit so einer Geschichte, ich möchte die beiden nicht vergleichen, aber erneut ins Rampenlicht in die Öffentlichkeit begibt und damit natürlich auch erneut wieder Opfer von weiteren Beschimpfungen, Beleidigungen und so weiter wird. Viel Kraft an dieser Stelle, aber ich verstehe nicht, warum die Uni da nicht ein bisschen eher gehandhabt hat, denn letztlich ist es ja auch, wie kann man Mel Tucker und irgendwas, was er sagt, was nach Unity oder irgendwie, keine Ahnung, er ist für junge Sportler verantwortlich, die gerade von zu Hause weg sind. Ich weiß nicht, ob er als Verantwortungsposition da irgendwie irgendwas zu melden hat, ehrlich gesagt. So, jetzt habe ich ein bisschen wild hin und her gesprochen, das weiß ich, aber es ist ein Thema, was mir da schon auch nahegegangen ist und wo ich viele Parteien, nicht nur den Täter, nicht verstehe.
Wie gesagt, also ich werde dann Samstag da sein und dann kann ich ja nichts, dann kann ich ja vielleicht erzählen,
Sie haben jetzt, das ist ja, sie mussten.
Also ich konnte auch nicht mehr umswitchen, weil die Flüge waren schon gebucht in amerikanisch. Und die Tickets
und du kannst gekauft und ja. Und du kannst halt Michael Penix sehen, wie er mit Odunsi und McMillan und Polk und so diese Michigan State Secondary wahrscheinlich total auseinanderpflückt. Wir haben jetzt, also was hat Michigan State jetzt gemacht? Sie haben ihn suspendiert, sie haben ihn natürlich nicht entlassen, weil da müssten sie eben diese ganze Abfindung zahlen. Das wollen sie wahrscheinlich irgendwie vermeiden, also. Wobei ich. Ja, also.
Das ist die einzige Hoffnung von A&M, dass irgendeine Geschichte über Fischer rauskommt.
Das sollte man nicht sagen. Nicola, das sollte man eh nicht sagen. Aber anyway, ganz kurz zu Michigan State. Sie haben jetzt Harlan Barnett, ihren DB-Coach, zum Interims-Coach genannt. Das ist wahrscheinlich eine gute Wahl, weil da einfach das ist halt ein altgedienter Michigan State Spieler, Trainer, auch, also Assistenztrainer auch schon unter Mark D'Antonio. Mark D'Antonio soll da auch wieder eine Rolle spielen. Der wurde quasi wieder reaktiviert, damit er irgendwie, was weiß ich, für gutes Feeling sorgt oder so. Was ich jetzt mitbekommen habe von der PK oder dem Statement von Barnett, ist, dass die Spieler irgendwie so eine jetzt erst recht Strategie zu nehmen. Man darf ja nicht vergessen, die Spieler sind natürlich, können da nichts für. Das sollte man trennen. Also man muss jetzt nicht die Spieler von Michigan State für irgendwas verdammen, womit sie nichts zu tun haben. Es ist halt einfach eine ganz schlimme Situation. So. Und ich hoffe, dass irgendwann Universitäten, Colleges, Verantwortliche lernen, da nicht zu warten, bis gar nichts mehr geht.
Das ist, glaube ich, das Hauptproblem der ganzen Geschichte. Dass jedes Mal, wenn sowas rauskommt, denkst du so, Leute, ihr habt hier Universitäten mit millionenschweren Etats, PR-Abteilungen, hast du nicht gesehen, und trotzdem geht hier immer auf das dünne Eis und brecht jedes Mal ein. Also warum? Das muss doch nicht sein. Ja, nur um am Coach festzuhalten oder keine Ahnung. Was hofft man denn, wenn man so lange wartet, dass irgendwie die Sache ungeschehen? Ja. Also
und vor allem, wirklich, wie gesagt, wenn du als Universität einen so üblen Skandal, wie diese
schon ganze
Larry-Nesser-Nummer hattest.
Und das ist ja keine 10 Jahre her. Wann ist denn das aufgeflogen? Vor 5 Jahren? 6 Jahren?
Ja, schon ein bisschen länger her, glaube ich. Aber der ist, würde ich sagen, so ungefähr zu der Zeit dann verknackt worden, quasi, wenn man so will, lebenslänglich.
2016.
Genau, 17, ja, genau, 17 ist er knackt worden, 16 ist er angeklagt worden. Oder 15. Ja, gut, aber auch da gab es ja Berichte, wie lang das schon zurückreicht, dass da Beschwerden offenkundig werden. Auch da, und das ist natürlich wieder eine Frage. Da hast du dann wieder natürlich Athletinnen, die natürlich abhängig davon sind, die irgendwie die Chance wahrnehmen wollen, irgendwie groß rauszukommen. Das ist ja im Sport nicht anders als im Schauspielbusiness oder in anderen Bereichen. Ja, genug gesagt dazu, denke ich, von mir zumindest.
Gut, dann kurze Pause und dann schauen wir auf die Preview nächste Woche. Was heißt nächste Woche? Dieses Wochenende. Geht's ja auch weiter. Bis gleich.
First and Ten, around the league.
Teil 2 bei den Sofa-Quarterbacks, College Football immer noch mit Sal Mita und mit Jan Wegwert. Und wir schauen auf Woche 3 und was da so ansteht. Und Jan, wir müssen das Spiel tippen, weil ich im Stadion sein werde. Maryland gegen Virginia. Maryland mit 14,5, wird so deutlich.
Wird deutlicher. Maryland hat trotz der kleinen Probleme gegen Charlotte zu Beginn eine gute Offense. Das wird deutlicher. Virginia ist dieses Jahr wahrscheinlich noch schlechter als letztes. Nee, keine Ahnung. Aber sie sind schlecht.
Ich wollte gerade sagen, das war letztes Jahr schon nicht wirklich gut. Von daher, ja, gut. Dann, Sal, dann schauen wir ein bisschen auf den Samstag. Es geht los mit Conference-Duellen. Natürlich vielleicht nicht die Marquee-Duelle, aber immerhin, es ist nicht mehr Georgia gegen Southwestern irgendwas, sondern es hat ein bisschen mehr Fleisch am Knochen dran. Wir fangen an, wir haben zum Beispiel, was haben wir denn? Wir haben Big Ten, Illinois hat Penn State zu Gast, Sal, und Penn State ist Favorit mit 14,5.
Ja, if Penn State wants to be considered as a potential candidate to replace or take advantage of one of the Big Two lose or lose two games, they need to kill Illinois. So I would say that they should cover Penn State.
Okay, Penn State bisher zwei Spiele, West Virginia 38-15 geschlagen und Delaware 63-7. Gut, dann ja. Wir haben Christian nicht da, weil das wäre jetzt ein Christian-Spiel, wieder so ein Schimmelbowl, Boston College gegen Florida State, Jan, Florida State mit 26. Ich meine, wir reden von vor zwei, drei Jahren wäre das nicht so gewesen.
Nee, und es ist nicht nur irgendein, sondern es ist der Schimmelbowl. Es ist Boston College.
Der Schimmelbowl, okay.
Der Schimmelbowl. Florida State wird das deutlich gewinnen. Ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht irgendwann ein bisschen den Fuß vom Gas nehmen. Das ist bei solchen Spielen immer schwierig zu sagen. Ich gehe damit, dass sie vielleicht gewinnen sie nur mit 3 Touchdowns oder 24. Ich glaube an Boston College. Nein, so weit geht's nicht. Aber ich sag mal, sie covern nicht.
Boston College in Overtime gegen Northern Illinois verloren und jetzt knapp gegen Holy Cross gewonnen. Ja, das it doesn't look good. Dann Sal, Mississippi State hat am Samstag um 18 Uhr LSU zu Gast. LSU Favorit mit 9,5.
You know, it's similar to Florida State before, and because they played each other in week one. So for me to see Florida State, like Penn State, they beat these teams. LSU, it begins for them because they are 1-1, tied with Alabama, SEC West. They will come out hungry. Now it is Starkville, so it's a road game. So I say LSU wins, but it won't be as easy as, especially coming off that loss against Florida State. They should win, but it won't be a cakewalk in Starkville. Bring some cowbell, right? They have cowbell there, right? Yeah, there we go.
Yes.
Gut, dann Shoutout an den Kollegen Heddergott, der gerade in Missouri unterwegs ist, wieder an der Seitenlinie. Seine Tigers haben Kansas State zu Gast, Jan, und Kansas State Favorit mit 4.
Das ist ein enges Ding. Könnte ich mir vorstellen, dass es fast von den frühen das spaßigste wird. Ich gehe trotzdem mit K-State mit 7.
Klär das mit dem Herrn Heddergott. Ich weiß nicht. So. Gut. Dann haben wir SEC Play, Sal. Wir haben nämlich Georgia gegen South Carolina. Georgia Favorit mit 27,5.
Ja. Yeah, if Georgia, we talked about all these issues. This is it, you know. But you know, this is the SEC East, right? They're starting off with that. They have to beat them. They have to beat them hard. It's between the hedges. You know, Jan, I'm gonna trust you for once. They're more of a complete team than just their quarterback. And if we want to believe that Georgia is the number one seed, then they have to win it. So they have to go out and prove it. But I will do an alert there that this could be close going into the fourth quarter.
Ich finde das, ich finde den Spread ein bisschen hart, ehrlich gesagt. Aber hey, die Vegas.
Du meinst Spencer Rattler does not approve this message, ja? Yeah?
Nee, also ich sage ja nicht, dass das knapp wird, aber was ist das, 26,5?
27.
Also 27. Okay. Wie gesagt, Vegas knows in der Regel, aber das ist schon heftig. Aber also ich würde runtergehen. Agreed. Ich würde runtergehen. Also ich meine, ein 35-10 reicht nicht.
Nee.
Ich bin in Mathe gar nicht so schlecht, möchte ich hier nochmal anfügen.
Ja, die Qualität dieses Podcasts in Sachen Mathematik steigert sich massiv, wenn Christian nicht dabei ist, aber auch das sollte keine Überraschung sein.
Wow.
Gut. Dann, was haben wir dann um 21.30 Uhr? Nochmal SEC, Alabama, ach so genau, Alabama bei South Florida. Wie übel wird's? Vegas hat's bei 33, Jan.
Ach komm, da gehe ich drüber. Das ist genau, sind diese Spiele. Nick Saban ist sehr sauer. Das merkt sein Team zuerst.
Das dann merkt ihn danach. Ja. Okay, dann 2-0 Oregon State gegen San Diego State. Oregon State mit 24,5. Hui.
Yeah, this is San Diego State's application to help save whatever is saved with the Pacific Coast Conference, if they want to play there. So, I haven't watched Pacific Coast Conference matches for a long time, except for the championship game. So, I'm actually surprised Oregon State is 2-0, but good for them. I say this is going to be close. What was the spread again?
24,5.
No, it's going to be close. Oregon State should win, and if Oregon State is true, they should win this game. If they don't, then we know that they are a pretender. What is this? This is separation week, right? What week is usually separation week, right? So we'll separate them from the we'll send them back into Division II football. Actually, this is also an application for Oregon State to be picked up by a major conference. So this is the application bowl. This is what it should be. This should be monster.com application bowl.
Oder eine Werbung. Oder eine Werbung für die Mountain West. Man weiß es nicht.
Yeah, exactly. Yeah, ich habe den Job. So ich habe den Conference. This is that bowl.
Ich sage nur, Oregon State is for real dieses Jahr.
Okay.
Watch out. Na, sie haben ja jetzt Young Galilei als Quarterback, diese krasse O-Line mit dem super Running Back Damon Martinez, das solide Defense. Die sind unangenehm.
Wir werden das relativ schnell prüfen können, denn nach San Diego State haben sie erstmal ein Spiel bei Washington State, also quasi das Pac-12-Duell.
Das einzige Pac-12-Duell.
Und danach kommt Utah.
Naja. Ich sage nicht, dass sie die Pac-12 gewinnen, aber die sind ein unangenehmer Gegner für alle da oben.
Boah, aber der Spielplan, puh.
Ja, aber das liegt daran, dass die Pac-12 zum ersten Mal seit Jahren nicht nur konkurrenzfähig ist, sondern wirklich eine breite Spitze hat. Und genau in dem Jahr sagen sie sich,
komm, sind wir auch dabei.
Lass mal einfach alles zusammenhauen.
Okay. Dann, Jan, North Carolina gegen Minnesota. North Carolina mit 7,5.
Ich gehe auf jeden Fall drunter. Ich finde das Spiel ziemlich underrated. Ich hatte vor ein paar Tagen, war glaube ich der Spread sogar noch höher. Habe ich nicht ganz verstanden. Ich sage, es wird ein ziemlich, ziemlich enges Ding. Minnesota hat eine sehr gute Defense, sehr gute Zone-Defense. Da muss Drake May erstmal mit klarkommen. Leider hat Minnesota nicht die Offense, die ich erwartete. Die ist schon eher fußlahm, um es vorsichtig zu formulieren. UNC gewinnt, aber vielleicht doch knapper.
Over-Under 51?
Finde ich einen guten Tipp. Vielleicht würde ich sogar... Ja gut, Drake May ist halt super in Form. Also das kann das... ich würde zu Beginn der Saison eh nicht wetten, weil da sind die Ausschläge nach oben und unten einfach zu groß und die Kontingenz ist zu hoch. Man kann sehr wenig ahnen. Ich würde fast sagen, drunter... bei Minnesota's Offense so mau ist, aber dann müsste ich jetzt eigentlich wieder über den Spread mitnehmen und North Carolina covern lassen. I don't know. Ich lasse es offen.
Okay, dann die 2-0 Duke Blue Devils haben Northwestern zu Gast, was zu den 3-0 Duke Blue Devils führen könnte, die ehemalige, also die Basketball-Uni, die vielleicht doch ein bisschen Fußball, Football kann. Duke-Favorit mit 18,5, Sir.
They should cover. But by the way, I mean, Duke has you're like the second person who said that. We know Duke is the basketball blue blood, but, you know, the Giants drafted Dave Brown from there.
Yeah.
And where did Danny Dimes come from? Daniel
yeah.
Jones?
Yeah. yeah.
And so, how did it go this weekend against Joe?
Listen, I didn't sleep Saturday, and I don't know what happened on Sunday. I'm still in the thing. No, but yeah, it's QBU. But no, I mean, Duke is – wasn't there like chance one time where Duke did play Florida State for the ACC championship? So, it shouldn't be a surprise. But yeah, they should beat Northwestern. If they survive the ACC there, so yeah, they should cover and they should do it easily this week.
Aber Sal, sehr schöner Reminder an die Post Phil Simms Jahre mit Dave Brown, Danny Cannell, Trent Graham. Da hatten die Giants aber auch so ein paar.
Some shit. They want to replicate. I mean, think about it. Phil Simms, a legend, came from a small Kentucky school. So why not find one of these diamonds in the rough and try to make them the next Phil Simms? It just doesn't work out. So, thanks for reminding me, Nikolai. Now I'm God, that was terrible. Okay, yeah, back. at least we got.
Leute, mein erster Super Bowl war Giants Ravens.
Kerry Collins
gegen Trent Dilfer. Ich bin trotzdem beim Football geblieben. Ja?
Okay, we got the Cardinals. What did you guys pick in Sofa QB's NFL edition? Who's winning, Giants or Cardinals?
Nobody. Recorded to Sofa QB NFL.
Oh, okay. Okay, so who would you pick, Nikolai? The two of the worst teams of the last few years.
Der Unterschied ist, die Cardinals wissen, dass sie dieses Jahr vielleicht nicht so gut sein werden, während die Giants sich erstmal von diesem Schock erholen müssen. Von daher würde ich da vielleicht tatsächlich so nach vorne sehen, aber ja,
was?
Keine Ahnung.
Nein. Die Giants, das ist nicht Week 1 Overreaction, die Giants sind nicht so schlecht, wie dieses Spiel gezeigt hat.
Ja, aber du musst also trotzdem musst du dich von diesem Schlag ins Kontor erstmal erholen. Week one hin
ja,
und her.
Ja.
Also
ja.
Die sind nicht reingegangen und dachten, sie verlieren 40-0. Das ist halt der Punkt, ne? Also von daher. Wenn, ja.
Let's finish it. Come on.
Gut. Dann, Katastrophentourismus, Jan. Texas A&M gegen Louisiana Monroe. Texas A&M ist Favorit mit 36,5.
Ach komm, das Spiel machen wir jetzt nicht. Jimbo Fisher ist nicht Nick Saban. Klatschen die zwar an die Wand, aber nicht mit 36,5.
Gut, dann das Spiel, bei dem ich am Samstag sein werde. Michigan State gegen Washington, Sal. Big Ten hat Pac-12 zu Gast. Washington Favorit mit 16,5.
6,5. Washington favored. Okay, yeah, no, it's a road game. I would say, you know, this is a Rose Bowl matchup. So I say Washington wins, but Michigan State should stay close. They won't cover. Washington will not cover.
Jan holt tief Luft?
Nee, gar nicht. Das muss ein Fehler
in you know when a dentist is about to put in the drill and you take that deep breath. He was waiting for me to say Big 16. That's what he was saying.
No. Take a deep breath. I didn't even listen.
Thanks a lot. Neither are the listeners anymore, but go ahead.
Oh Gott. Jan, mach's nicht schlimmer. Dann,
ich will heute nur durch. Ich muss ins Bett.
Ja, Jan, Florida gegen Tennessee. Tennessee mit 6.
Tennessee mit mehr als 6.
Tennessee mit mehr als 6. Okay. Dann, Sal. Nebraska gegen Northern Illinois. Nebraska mit 11.
Gosh. Why did you give me this one? I mean, Yannis, so, Nebraska that bad? I Northern Illinois. This is, I mean, it's these are the losses that had defined their program now. It's not about victories. And is Nebraska back? It's like it's more like
Georgia Southern, Troy.
How low can Nebraska go?
Northwestern.
I'll give you some information. Northern Illinois beat Boston College, a Power 5 team, and lost to an FCS team, Southern Illinois.
And the home of Tony Romo. So, yeah, Northern Illinois.
Covers. Okay, good. Wunderbar. Dann, was ist SEC gegen Big 12 ist das? Ich bin inzwischen lost bei diesen Conference Changes. Arkansas gegen BYU, Jan. Arkansas mit 8.
Ah, ein spannendes Spiel. Ich sage, Arkansas gewinnt, aber covert nicht. Mit 7 oder 5 oder so.
Dann Purdue gegen Syracuse. Sal, Syracuse mit 2,5.
Where are they playing this?
In Purdue. Purdue ist nicht West Lafayette.
Doch.
West Lafayette. Yeah, it's West Lafayette. Yeah, I'll give it to the home team. Yeah, Purdue. And they should cover. It's 2,5. Yeah, they should cover.
Gut, dann Jan. Ja, Sal durfte Nebraska tippen, du Texas. Texas gegen Wyoming. Texas mit 30.
Ah, runter. nicht gegen Wyoming. Wyoming ist unangenehm zu spielen. Frag Texas Tech. Texas Tech und Texas, da, nee.
Agree.
Noch mal auf, aber, really agree. Aber 30, ich meine, die haben Texas Tech geschlagen. Texas wird das klar gewinnen, aber 30 ist mir ein bisschen viel.
No, it'll be 20 would be nice, but I expect a slow start. So yeah, 30 will be tough unless they do what they do with Alabama in the fourth quarter. If they score 21 points in the fourth quarter against Alabama, they can score 4. Yeah, but yeah. I doubt that will happen.
So, dann Sal, Houston gegen TCU. TCU mit 7,5.
Yeah, TCU. Houston is really bad. It's more about choosing against Houston than for TCU. TCU has to be angry about what happened week one. They started the Deion Sanders or Coach Prime phenomenon. They'll need to win. So, yeah, they should cover. Are they playing in Fort Worth? No, actually, it doesn't matter. Houston sucks. TCU and they cover.
So, Jan, der Kracher der Woche. New Mexico gegen New Mexico State. New Mexico mit 1.
Da kriegst du mich jetzt zu keinem. Na, dann sage ich State wins. State always wins.
What's this bowl called again?
das können wir so nicht sagen. Das ist nicht jugendfreundlich.
They have a name for this. It's kind of weird. New Mexico State rivalry. I'll figure it out.
Das wirklich ein Name? Okay. Also.
It says the Rio Grande rivalry.
Rio Grande.
No, that's no. It's just Rio Grande.
Also es gibt New Mexico State und El Paso is the Battle of I-10 ist auch schön. Gut, dann Colorado gegen Colorado State. Sal. Colorado mit 23. Trash Talk already started, haben wir vorhin gesagt.
23.
Der Head Coach von Colorado State hat gesagt, seine Eltern hätten ihm beigebracht, wenn man mit Erwachsenen redet, dann zieht man seine Sonnenbrille und seinen Hut aus, woraufhin... Ja.
It's locker room talk for both. I think that the targets are now on the back of Colorado, and if Coach Prime can find motivating factors, this will be it. It's going to be personal again.
It's a Heimspiel for Colorado.
I say Buffs win, but they won't cover. But it will be similar to how they beat Nebraska. They will, when they shine, when they play well, it will be a good game. But they will start off slow.
Gut, dann Fresno State, 11 Sieger am Stück.
Hey, come on. Nikola, du musst nicht das ganze Ding durchballern.
Was? 11 Sieger am Stück? Also, das ist schon eine Statistik. Jetzt zu Arizona State, Favorit mit 3.
Ja, Fresno State und bye.
Und dann sind wir ja durch. Ich rede nicht über Buffalo und Liberty. Ja?
Hawaii, Oregon.
Oder Hawaii, Oregon. Ja, Oregon hat ja gerade Albany geschlagen. Das, ja. Aber...
Just for information, what's the Oregon spread?
The Oregon spread is Oregon mit 38.
Wow. Okay,
yeah,
Oregon will cover. Yeah, Oregon will cover.
Außerdem ist es ein Heimspiel, das heißt, Hawaii hat die lange Anreise.
Yeah. They'll cover.
Ich gönne zwar Timmy Chang alles Gute, nur College Quarterback gewesen, aber das Team ist nicht gut.
Timmy Chang ist der Quarterback, der da diese ganzen...
Das ist Colt Brennan danach gewesen. Timmy Chang war sein Vorgänger, der hat aber auch alles in Schutt und Asche gepasst, weil damals waren sie ja... haben sie ja nur gepasst. Jetzt ist er der Quarterback, jetzt ist er der Head Coach und es läuft nicht so gut. Aber sein Quarterback, also sie spielen diese Run and Shoot und der hat auf jeden Fall sehr viele Passing Yards. Das hat aber noch nicht zu größeren Erfolgen geführt.
Gut.
Also, ja.
Gut, dann war's das für die Sofa Quarterbacks College Football für diese Woche. Wieder der Hinweis, wir müssen mal gucken, wie wir es nächste Woche machen, weil ich halt hier die ganze Zeit in den USA auf Achse bin und dann zurückfliege unter der Woche nach Europa, was die Aufnahmetermine natürlich ein bisschen zusammenklappt, aber irgendwie werden wir es bestimmt hinbekommen. Danke Sal, danke Jan, danke liebe Zuhörer. Bis zum nächsten Mal sagen wir ciao.
The eyes of Texas are upon you.
You did what you had to do and you won the game.
Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite über unseren Twitter-Account @sportradio360 oder direkt an steilpass@sportradio360.de.
Great job, guys!
Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de.
One day at a time, keep getting better as a football team, and we'll see what happens.